ARD.
Hallo, mein Name ist Sabine Dahl.
Hallo, mein Name ist Nina Zimmermann.
Hallo, ich bin Christian Hort und bei Mitreden dreht sich alles um...
Also meine Meinung.
Meine Meinung.
Meine persönliche Meinung.
Genau, Ihre Meinung.
Mitreden. Deutschland diskutiert.
Hot Town, Summer in the City, kann ich nur sagen. Einen schönen guten Abend aus Berlin an diesem wahrscheinlich heißesten Tag dieses Sommers. Hier ist Sabine Dahl. Herzlich willkommen zu Mitreden. Deutschland diskutiert, der ARD-Abendtalk von den Inforadios, vom RBB, NDR, vom SWR, dem Bayerischen Rundfunk und dem MDR, kommt heute vom RBB24 Inforadio, dem Nachrichtenradio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Und Ihre Meinung ist gefragt. Nach Solingen, wie schützen wir uns vor Extremisten? Ich weiß, seit dem vergangenen Wochenende hat es sehr, sehr viele Talksendungen zum Thema gegeben, aber wir haben Ihre Meinung dazu noch nicht gehört. Wer schützt uns vor Radikalen? Muss es einen Aufnahmestopp für Afghanen und Syrer geben? Geht das überhaupt? Brauchen wir schärfere Waffengesetze? Keine Messer mehr nirgends? Wir haben mal vorab Berlinerinnen und Berliner gefragt. Zum Beispiel, braucht es ein Messerverbot?
Versteht sich eigentlich von ganz alleine. Ich laufe ja auch nicht mit dem Messer rum, oder? Per Gesetz sowas zu beschließen, weiß nicht, ob das so viel Sinn macht. Wie will man das dann kontrollieren, sag ich mal?
Ja, das hätte viel eher kommen müssen. Ne? Nicht erst jetzt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Vielleicht müsste mehr Ordnungskräfte oder Polizei sichtbar sein, nicht? Aber da wird ja auch kräftig eingespart.
Wir haben Gesetze in Deutschland, die endlich auch eingehalten werden müssen. Und dazu zählt für mich ganz besondere das Waffengesetz.
Wenn man jetzt mal allgemein hier von uns, von den Waffengesetzen ausgeht, die sind eigentlich schon gut, finde ich jedenfalls. Ich finde es gut, so wie es ist. Es kommt auch nicht jeder an einen kleinen Waffenschein zum Beispiel ran. Das finde ich zum Beispiel schon mal wirklich, ist schon besser wie in anderen Ländern geregelt. Aber sicherlich bei Messern ist wieder so eine schwere Sache. Es ist wirklich, gibt es da das eine Richtige oder gibt es das eine, was falsch ist oder so. Also es ist echt schwer zu sagen.
Das Waffengesetz reicht, überhaupt reichen unsere Gesetze, haben zwei Damen eben gesagt. Sie müssen nur eingehalten werden. Wir brauchen mehr Ordnungskräfte und all das besprechen wir heute. Meine Gesprächsgäste heute Abend. Viktoria Rietig ist bei uns, Leiterin des Zentrums für Migration bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, DGAP. Frau Rietig, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Jochen Kopelke sitzt neben mir. Er ist der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Deutschland.
Schönen guten Abend.
Und zugeschaltet ist uns Younes Yaldiz. Der Islamwissenschaftler ist Projektleiter des Kompetenznetzwerks Islamistischer Extremismus bei der Beratungsstelle UFUG. Also er kennt sich aus mit islamistischem Extremismus, versucht ihn in Deutschland zu bekämpfen. Herr Yaldiz, können Sie uns hören und sehen?
Ich kann Sie sehr gut hören.
Wunderbar.
Schönen guten Abend.
Wunderschönen guten Abend. Und Sie können uns auch übrigens hören und sehen. Sie können uns ja beim Radio machen, zugucken im Videostream auf mitreden.ard.de. Und da sind auch schon die ersten Antworten auf unsere Frage heute eingetrudelt, nämlich wie schützen wir uns vor Extremisten? Thorsten Mayer schreibt aus Düsseldorf und er schreibt, ist jetzt nicht sehr juristisch, was ich sagen kann, schreibt Herr Mayer. Wer das Gastrecht missbraucht, der muss fortgeschickt werden. Amok-Attentäter lassen sich nicht mit einer Messerverbotszone aufhalten. So sieht das Herr Mayer aus Düsseldorf. Und Frau Habermann aus Kaltenkirchen hat auch schon sehr früh heute Nachmittag gemailt. Das Problem ist, dass viele Herkunftsländer sich weigern, kriminelle Landsleute wieder aufzunehmen. Das muss zwingend verhandelt werden, und zwar mit allen Herkunftsländern, unabhängig davon, welche Sicherheitslage dort herrscht. Wer in diesem Land kriminelle Dinge tut, muss umgehend in Haft, und zwar ohne Ankündigung und dann so lange, bis die Abschiebung erfolgt. Das hat Frau Habermann geschrieben aus Kaltenkirchen. Ganz herzlichen Dank. Wie gesagt, Sie können gerne anrufen 08000 44 1777. Und ich sehe, zwei Anrufer sind doch schon in der Leitung. Aber bevor ich die erste dran nehme, frage ich erstmal hier in unserer kleinen Runde herum. Diese schreckliche Messerattacke von Solingen ist jetzt eine Woche her. Drei Tote sind zu beklagen, 8 Schwerverletzte. Der Täter, offenbar ein Flüchtling aus Syrien, der abgeschoben werden sollte. Warum seine Abschiebung nicht geklappt hat, das klären die Behörden noch. Liebe Frau Rietig, wie schützen wir uns vor Extremisten? Geben Sie mir einen Punkt, Ihren wichtigsten Punkt.
Für mich ist der wichtigste Punkt, dass wir bessere Migrationspolitiken brauchen, die nicht immer hart klingen, aber in Wirklichkeit nur weich wirken. Dazu gehören zum Beispiel die Erleichterung der Ausweisungen, weil eine Ausweisung ja keine Abschiebung ist. Wir brauchen Migrationspolitiken, die vielleicht manchmal ein bisschen langweilig klingen, aber dafür eine Wirkung entfalten können. Und dazu gehören vor allem strukturelle Reformen der Zuständigkeiten, sodass Abschiebungen auch wirklich durchgesetzt werden können und nicht scheitern. Zurzeit scheitern 2 von 3 Abschiebungen in Deutschland. Das ist eine Sache, die wir angehen müssen, meiner Ansicht nach.
Okay. Herr Kopelke, was sagt der Polizist?
Starke bürgernahe Sicherheitsbehörden, die auf eine zusammenstehende Gesellschaft trifft. Ich glaube, das ist das Element, was es braucht. Es braucht eine zusammenstehende Gesellschaft, die Gefahren erkennt und dann das Vertrauen in die Sicherheitsbehörden besitzt, zu sagen, ich rufe an, ich melde und dann den Profis die Arbeit überlässt. Ich glaube, das ist der Schlüssel.
Okay, starke Sicherheitsbehörden und eine starke Gesellschaft. Und was sagt der Islamwissenschaftler Yunus Yaldız? Wie schützen wir uns vor Extremisten? Nur ein Punkt.
Also ich denke, ja, es ist wichtig, dass wir Unterstützungsstrukturen und genügend Strukturen für die Leute haben, die hierher kommen, sodass sie nicht in einem Vakuum und in Isolation Jahre verbringen, auf ihren Asylantrag warten müssen und dann auch mit Respekt und ohne Diskriminierung behandelt werden.
Dankeschön, erstmal soweit. Und dann nehme ich doch gerne mal den ersten. Es ist eine Anruferin. Es ist Frau Kirchner aus Hamburg. Einen schönen guten Abend nach Hamburg.
Ja, guten Abend an Sie im Studio und an alle, die zuhören.
Sie haben ja schon mit zugehört hier. Erste kleine Runde. Wie schützen wir uns vor Extremisten? Was ist Ihre Antwort?
Ja, also ich hatte ja Ihrer Kollegin am Telefon schon gesagt, ich hätte dazu generell schon mal die Anmerkung. Ich habe das Gefühl, dass unsere Politiker uns mal wieder nur verbale Beruhigungstabletten um die Ohren hauen. Einige der Beschlüsse, die sie gefasst haben, werden mit Sicherheit in den nächsten Wochen schon abgeräumt von Gerichten. Zum anderen denke ich, dass man am falschen Ende ansetzt. Wie der Herr Yunus eben schon sagte, man muss sich um die Menschen kümmern, wenn sie zu uns kommen. Wer Asyl und Aufnahme sagt, muss auch B wie Betreuung sagen.
Vielen, vielen Dank, Frau Kirchner. Ich weiß auch, worauf Sie Bezug nehmen, und zwar auf das Paket, das Sicherheitspaket, was die Bundesregierung heute angekündigt hat. Da können wir auch gleich mal drauf eingehen. Da sind nämlich auch verschiedene Punkte angesprochen, die wir jetzt hier besprechen wollen, weil ich will so ein bisschen die Sendung strukturieren. Wir reden über das Waffenrecht, weil darüber hat die Bundesregierung heute zumindest eine Entscheidung, ich weiß gar nicht, angekündigt. Das wird mir Herr Kopelke gleich übersetzen, was die Bundesinnenministerin da genau gesagt hat, über das Waffenrecht. Wir reden über sämtliche Fragen von Migration und Abschiebung und wir reden auch über den Kampf gegen Islamismus und auch über Integration, so wie es ja auch Frau Kirchner eben schon angesprochen hat und auch Herr Yaldız. Man muss sich um die Leute kümmern. Herr Kopelke, die Bundesregierung plant ein Messerverbot in Bus und Bahn, und zwar im Fernverkehr. Der richtige Schritt?
Ja, sogar mit dem Zusatz, dass die Länder das ja schon längst in ihren regionalen behördlichen oder in den öffentlichen Personennahverkehr schon längst tun können. Also eher der Verweis, dass sie jetzt etwas tun, was andere schon längst getan haben. Und vor dem Hintergrund eher die Feststellung heute auf die Schnelle in der Bewertung, da haben wir mehr erwartet, weil wir erkennen insbesondere in den Punkten, die im Gesetz angepasst werden sollen, dass da wenig Neues bei ist. Wir sehen ein bisschen mehr Befugnisse für die Bundespolizei, aber das muss man über das Bundespolizeigesetz ändern. Das ist 20 Jahre alt. Wir haben schon genug Stellungnahmen abgegeben, aber es ist nicht verabschiedet. Das heißt, da kommt jetzt was auf den Stapel drauf, was aber eben noch nicht da ist. Was ich gut finde, ist, dass nach der bitteren Erkenntnis, dass eine RAF-Terroristin durch eine Gesichtserkennungssoftware durch Journalistinnen und Journalisten entdeckt wurde, dass wir diese Kompetenz ins Bundeskriminalamt bekommen sollen. Das finde ich gut. Aber im Kern war, glaube ich, die Erwartungshaltung von uns Polizistinnen und Polizisten, aber ich vermute auch von den Zuhörern hier eine ganz andere. Insofern mehr Enttäuschung, aber ich bin gespannt, wie sich dieses Paket jetzt durchsetzen wird.
Na und mal hören, ob das dann passiert, was Frau Kirchner gesagt hat, wo auch Frau Rietig hier im Studio auch schon gleich ganz heftig genickt hat, dass das am Ende gar nicht durchkommt. Zum Thema Waffenschein oder Waffenverbotszonen hat auch Herr Wiegand was zu sagen. Moin Moin nach Hamburg.
Ja, hallo, moin moin nach Berlin.
Herr Wiegand, Sie sagen, Waffenkontrolle oder sowas, das funktioniert nicht in Deutschland. Warum nicht?
Nein, also erstmal sprechen wir jetzt mal über den kleinen Waffenschein. Dieser kleine Waffenschein macht sicherlich Sinn. Nur wie er besteht, ist es totaler Unsinn. Dieser kleine Waffenschein, ich habe hier in Hamburg auch schon mit einem Politiker gesprochen, dieser kleine Waffenschein muss so sein. Ich beantrage ihn, dann muss er wie ein Lichtbild, wie so ein Personalausweis muss sein. Und erst dann, mit diesem kleinen Waffenschein, darf ich hin und mir eine Waffe kaufen. Denn da habe ich schon mal ein ganz großes, die Leute, die keine Waffe haben, ausgesiebt. Und wenn ich mir denn diese Waffe gekauft habe, habe ich 14 Tage Zeit, dann kann ich zu irgendeinem Beamten, zu Bundesgrenzschutzbeamten oder sonst was gehen mit der Waffe und notiert nochmal die Nummer. Und dann möchte ich diese Waffe auch bitteschön überall mittragen dürfen. Ich sage mir zum Beispiel auch, da gut, es gehört auch immer irgendwo Mut dazu. Aber wenn auch mal ein Messerangriff passiert, und es tragen ja viele Leute auch eine Waffe, die jetzt damit nichts am Hut haben wollen, ich verstehe das auch. Aber man kann da vielleicht eines passieren, denn die Polizei, die ist nicht überall präsent.
Das und ist ja genau, also ist dann auch Ihre Frage, wer kontrolliert das?
Wer kontrolliert das? Und diese Waffenverbotszone, ich meine, mal ganz ehrlich, stellen Sie sich mal vor der Bank ist eine Waffenverbotszone. Ein Bankräuber, sagen Sie mal denen, dass der seine Waffe draußen lassen soll. Es ist Quatsch. Ebenso ist es doch, stellen Sie sich an den Hauptbahnhof, Waffenverbot, da kommen Leute weltweit. So, der eine, natürlich muss man kein Stilett tragen, aber der eine, der hat vielleicht sein Wurstmesser da. Soll jetzt jeder Beamte sein Zollstück rausholen und diese 6 Zentimeter da rausmessen? Ich meine mal ganz ehrlich, wo sind wir denn hier? Ja. Das wird immer verrückter.
Aber gerade der Hamburger Bahnhof, der hat doch eine Besonderheit in Deutschland. Am Hamburger Bahnhof stellen wir neben Polizistinnen und Polizisten die sogenannten Quadrostreifen fest. Andi Grote ist damit ein Stück weit Vorreiter. Der stellt also Teams zusammen, um die Kontrolldichte zu erhöhen. Andi Grote hat mehr Kameras aufbauen lassen und da eine künstliche Intelligenz und Software dran gekoppelt, die schneller Polizei und Sicherheitsbehörden alarmiert, wenn was ist, und gepaart mit einer Waffenverbotszone. Das ist ein unglaublich ressourcenfressendes Projekt, was aber in Deutschland durchaus Vorbildcharakter hat, weil sich viele Städte gerade genau daran orientieren.
Und das heißt, das finden Sie gut?
Das finden wir gut, weil die Waffenverbotszone dort am Hauptbahnhof Folgendes hat. Wir sprechen nicht über den Pendlerverkehr, wir sprechen nicht über Menschen, die zur Berufsausübung nach Hamburg reinkommen, sondern Jugendliche, die zum Feiern aus dem Umland kommen oder Jugendgruppen, vielleicht auch unbegleitet minderjährige Ausländer, die eben aus den Nachbarstädten kommen, weil in Hamburg was los ist. Und um die Zielgruppen geht es. Und wenn sie Personal in Waffenverbotszonen einsetzen, erreichen wir genau diese Zielgruppe und die kontrollieren wir und denen nehmen wir die Gegenstände weg. Insofern ist es schon effektiv, aber eben eine Ressourcenfrage. Und insofern glaube ich, ein sehr gutes Beispiel aus Hamburg. Was mich ein bisschen betroffen macht, ist die Frage der Selbstbewaffnung, kann ich nur von abraten.
Ja, und wie Sie sagen, es ist sehr personalintensiv. Herr Yaldiz, ich will Sie mal fragen, lässt sich ein überzeugter Dschihadist von einem Messerverbot abhalten?
Also ich glaube nicht. Es ist ja auch so, dass man sich nicht einen Waffenschein besorgen muss, um irgendwie das Küchenmesser mitzunehmen, das groß genug ist, um leider genügend Leuten in den Hals zu stechen und die umzubringen. Also ich weiß nicht, welche Waffe der Attentäter in diesem Fall oder der mutmaßliche Attentäter, muss man ja noch sagen, bei sich hatte. Aber ich denke, eine Waffenverbotszone an sich ist natürlich eine gute Sache. Wie die umgesetzt wird, die Frage kam schon auf. Aber es wird niemanden davon abhalten, Kontrollen, da muss man natürlich auch gucken, dass man nicht irgendwie Racial Profiling begeht und sozusagen nur die unbegleiteten Minderjährigen, Ausländer oder Flüchtlinge oder wie man sie auch immer nennen will, kontrolliert oder irgendwelche migrantisch aussehenden Jugendlichen. Aus eigener Erfahrung am Flughafen werde immer ich rausgezogen aus der Schlange, also das ich und vielleicht noch 2 andere. Das ist an sich schwierig, glaube ich, sowas zu kontrollieren. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Möglichkeiten, dass Polizei, Verdächtige oder Personen, die schon irgendwie auffällig geworden sind oder straffällig geworden sind, erkennen kann. Vielleicht ist Gesichtserkennung eine Möglichkeit, aber Persönlichkeitsrechte dürfen dann natürlich nicht verletzt werden.
Ja, Persönlichkeitsrechte dürfen, da sind wir dann wieder. Datenschutz, was wiegt mehr, Datenschutz oder Sicherheit? Ich will mal zwischendurch sagen, weil wir es jetzt gerade 20 Uhr, kurz nach 8:30 haben, 20.30 Uhr. Sie sind hier bei Mitreden, Deutschland diskutiert. Wir diskutieren immer montags und donnerstags zwischen 20.15 Uhr und 22 Uhr. Und jetzt um 9:30 gibt es ausnahmsweise mal keine Nachrichten. Wir sind nämlich gerade dabei, miteinander zu diskutieren, welche Lehren Ja, welche Lehren können, kann man aus Solingen ziehen? Herr Winter aus Erding ist dran, aus Bayern. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Sie sind gegen, wir sind immer noch bei Messerverbotszonen, Waffenrecht verschärfen. Sie sind dagegen. Warum?
Ich bin dagegen, weil ich finde, ein Taschenmesser ist erstmal nur ein Werkzeug und ich trage gerne ein Werkzeug mit mir rum. Eine konkretere Frage wäre, wie viele der illegalen Messerstechereien finden denn zurzeit mit noch legalen Messern statt?
Gibt es da eine Zahl? Frage ich mal gleich weiter an Herrn Kopelke.
Nee, weil sie natürlich eine andere statistische Erfassung haben. Sie fangen ja nicht an zu prüfen, welches legale Messer in einer Straftat zum Einsatz kommt, sondern die kriminalpolizeiliche Erfassung für die Statistik, die ja jetzt auch erst wirklich zu greifen kommt, ist die, ob ein Gegenstand benutzt wird und welcher Gegenstand es ist, weil das relevant ist für die strafrechtliche Einordnung. Also wenn Sie jemanden schlagen, ist das was anderes, als wenn Sie jemanden mit dem Gegenstand schlagen, und das Gleiche gilt fürs Messer. Insofern ist die Frage nicht beantwortbar. Ich weiß aber, worauf es hinausläuft. Natürlich gibt es legale Waffen derzeit, aber nochmal, wir sprechen über Personen, denen begegnen Sie als Polizist und dann rotzen die Ihnen ins Gesicht, und die mit einem Taschenmesser, die wollen auch nicht, dass dieses Taschenmesser abgegeben wird. Es ist nicht der normale Bürger, ist nicht die normale Bürgerin, die mit einem Kartoffelmesser zum Supermarkt geht. Das sind nicht die Zielgruppen, die wir in den Fokus nehmen müssen. Und vor dem Hintergrund verstehe ich Ihr Anliegen, aber polizeilich ist es sehr schwer, einer bestimmten Gruppe, die hochaggressiv ist, mit dieser Gesetzgebung momentan zu begegnen.
Das verstehe ich schon, aber solange ja Sie noch nicht sagen können, dass viele Straftaten mit zurzeit noch legalen Messern stattfinden, sollten die nicht verboten werden. Und nur weil ich jetzt kein aggressiver Bürger bin, erlauben Sie mir dann, mein Einhandmesser mit mir rumzutragen?
Also das kommt ja im Moment darauf an, was für ein Einhandmesser Sie haben, ob mit Klappmesser, feststehende Klinge,
beidseitig. Ich hätte gerne eins, das verboten ist, weil das die praktischen sind. Ich brauche ein Taschenmesser, das feststellbar ist, damit ich mir nicht die Finger packe, wenn ich verschnitze, und eine Hand beöffnen, damit ich halt mit anderen was anderes machen kann. Aber das darf man ja zurzeit nicht, und das finde ich schade. Aber es ist nicht der Punkt, den ich eigentlich machen wollte.
Aber ich glaube, dass, also ich hoffe, da, oder Herr Kopelke, noch eine Ergänzung.
Nee. Ich verstehe das Problem. Hm. Es gibt individuelle Herausforderungen und auch Bedarfe an Gegenständen. Und das ist in Deutschland total legal, damit jetzt sozusagen auch zu argumentieren. Zu sagen, Mensch, ich bin berufstätig, benötige genau diesen Gegenstand. Und dafür soll ja auch, wenn man diskutiert, sollen Ausnahmen geschaffen werden. Nochmal, die Zielgruppe, die wir erreichen müssen, sind eben nicht Menschen, die wie Sie sagen, ich brauche den Gegenstand, weil, sondern die überhaupt nicht interessiert, wie die Gesetzgebung ist, und irgendeinen Gegenstand nehmen. Das heißt, eine Glasflasche oder irgendwas Scharfes, Spitzes. Und das ist etwas, wo wir die Diskussion hinlenken müssen.
Weil Sie gerade dran sind, Herr Kopelke, nehme ich mal noch die Frau Linzmeier dran. Ich glaube, die ruft auch aus Bayern an. Frau Linzmeier, schönen guten Abend. Hier ist
ja, schönen guten Abend. Ich rufe aus dem Vorort von München an. Also was Messer jetzt angeht, gut, ich weiß, eigentlich eine andere Frage, aber wir haben genug scharfe Gesetze, also 42a Waffengesetz verbietet sogar das Tragen aller Messer, unabhängig von der Länge. Da ist das Butterfly-Messer das beste Beispiel, und das wird trotzdem überall getragen. Also Messerverbote bringen so gut wie gar nichts. Man kann es auch gar nicht kontrollieren. Ich habe das in einem Artikel gelesen von einem Polizisten, von Jan Dennis Wolf, der ist ja selber Polizist. Also da geht es eigentlich mehr, dass man die Gesetze einhalten oder umsetzen, die wir haben. Wir brauchen aber keine Verschärfung der Gesetze. Ich rufe jetzt wegen einem anderen Grund an, ja? Weil eben jemand von der Gewerkschaft der Polizei in ihrer Sendung ist. Und da habe ich eine Frage an ihren Studiogast, ob das stimmt. Und zwar zum Thema, dass oft zu viele Abschiebungen scheitern. Der Chefredakteur vom Münchner Merkur hat in einem Kommentar geschrieben, und da wollte ich wissen, ob das wirklich so stimmt.
Wir haben eben
kurz vor Bekanntwerden der Katastrophe von Solingen gibt es einen bekannt gewordenen Erlass des niedersächsischen Innenministeriums. Dort heißt es in einer Dienstanweisung an die Bundespolizei, dass abzuschiebende Personen, die sich widersetzen, unbehelligt zu lassen seien. Genau diese Wurstigkeit hat jetzt zu der Ermordung von drei unschuldigen Menschen geführt. Und jetzt wollte ich wissen, wenn wirklich von ganz oben, vom Innenministerium, also jetzt von, in dem Fall nicht von Nordrhein-Westfalen, sondern jetzt von Niedersachsen, aber wenn es eine Dienstanweisung gibt vom Innenministerium, dass man abzuschiebende Personen, die sich widersetzen, unbehelligt zu lassen sein.
Habe, ja, ich habe Ihre Frage verstanden.
Dann,
Frau Linzmeier, genau.
Ob, Debatte, weil,
ob es die, nee, ich habe mal, ich will es mal abkürzen, damit der Herr Kopelke drankommt. Ich habe Ihre Frage verstanden, ob es diese Dienstanweisung gibt, aber wir wissen nicht, das muss ich hier auch ganz offen sagen, und da wird Herr Kopelke mir zustimmen, wir wissen natürlich nicht, ob das irgendetwas mit dem Fall in Solingen zu tun haben. Aber Frage, Herr Kopelke, gibt es diese Dienstanweisung?
Wer vor einigen Tagen aufmerksam die Bild-Zeitung gelesen hat, wird die Titelseite gesehen haben. Abgebildet war ein Stück Papier von der Landesaufnahmestelle in Niedersachsen, aus dem hervorgeht, dass man, wenn jemand renitent ist, dass die Polizei den eben nicht abschieben soll. Das ist ein sehr altes Dokument, das kein Diensterlass ist, ein Dokument von vor 5 bis 8 Jahren, das Verbreiten und Einsetzen ist in Niedersachsen untersagt worden. Das ist also keins, was Gültigkeit hat und wo sich kein Bundespolizist dran halten muss. Wenn wir in einem Ausweisungs- oder Abschiebevorgang, wo wir Amtshilfe für Ausländerbehörden leisten, wenn wir Zwang anwenden, wenden wir Zwang an. Wer sich wehrt, der wird trotzdem abgeschoben. Aber die öffentliche Debatte und die Hetze, die um dieses Papier entstanden ist, die haben wir alle erfolgreich abgewendet und festgestellt, dass das Schreiben alt ist und eben nicht der Realität entspricht.
Aber es ist ja wichtig, dass Sie es hier nochmal gesagt haben. Dazu eine Ergänzung von Frau Rietig.
Ja, nur kurz die Ergänzung dazu, dass tatsächlich die Anwendung von physischem Zwang oder, wie es im Sprech so schön heißt, dem Hilfsmittel der körperlichen Gewalt bei Abschiebungen tatsächlich stark angestiegen ist in den letzten 10, 15 Jahren. Ich glaube, wir hatten eine Studie gemacht 2020, wo wir eine Verdreizehnfachung gesehen hatten, und besonders häufig wurde der körperliche Zwang angewandt gegenüber Leuten aus den Maghreb-Staaten, Algerien, Tunesien. Aber ich wollte gerne eine kleine Lanze brechen für die Anruferin, weil es stimmt schon, dass die Bundespolizei in ihrem Training für Abschiebungen zum Beispiel ein Motto hat. Und dieses Motto lautet: keine Abschiebung um jeden Preis. Das heißt, es gibt Situationen, in denen eine Abschiebung abgebrochen werden kann und muss. Das ist die Vorgabe. Und da gehört natürlich ein extremes Sich-Wehren, auch inklusive Selbstverletzung, kann da dazugehören. Ja, also es gibt einfach Momente, in denen gesagt werden muss, hier ist jetzt der Preis, den wir bezahlen, wenn wir hier weiter fortfahren, höher als der, wenn wir die Abschiebung durchführen. Und ganz vom Menschenrechtlichen oder vom Menschlichen mal abgesehen, Sie müssen ja auch Folgendes bedenken: Wenn Leute abgeschoben werden, dann werden die in ihren Herkunftsländern den Behörden dort in Empfang genommen. Und wenn die Personen dort nach Anwendung von Zwang abgegeben werden, ja, dann kann das natürlich auch, je nachdem, was dann dort berichtet wird, zu einer Verschlechterung des Verhältnisses führen. Also es ist im Interesse aller Beteiligten, dass Abschiebungen, wenn sie durchgeführt werden, mit gutem Training durchgeführt werden, eben wo tatsächlich der körperliche Zwang nur dann angewandt wird, wenn es wirklich nötig ist. Und es gibt da ein Limit. Und insofern ist dieses Stück Papier, von dem Sie sprechen, auch wenn es jetzt nicht gültig ist, die Idee dahinter, die ist durchaus nicht falsch und die existiert auch in der BPOL-Abschiebepraxis.
Alles klar. Danke, dass Sie das so ausgeführt haben. Noch kurz eine Ergänzung.
Ja, wie viel Realität vertragen Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer denn? Weil natürlich in der Umschreibung, dass nicht um jeden Preis abgeschoben wird, dahinter verbergen sich ja die Einsätze, die wir bei der Landespolizei und Bundespolizei erleben. Und ich sage Ihnen, das sind Situationen, wo Sie die Menschen am Tage der Abschiebung morgens um 6 anfangen, die Pulsadern aufzuschneiden, Tabletten nehmen, die natürlich in suizidaler Absicht auch dazu führen, dass der Tod droht. Also das sind schon ganz grausame Erlebnisse, die man im Polizeialltag erlebt. Und insofern kann ich das total verstehen, dass man in der Situation natürlich nicht die Abschiebung durchsetzt. Aber im Kern gebe ich Ihnen recht, es gibt Momente. Aber das Schreiben ist eher benutzt worden, um in einer sehr emotionalen Debatte, die wir in Deutschland gerade erleben, an allen Stellen, glaube ich, nochmal Öl ins Feuer zu geben.
Ich will nur die Zahl einordnen, ist völlig richtig. Selbstverletzung, auch Suizidversuche, ist eine Realität bei Abschiebungen. Das sehen wir auch in den Statistiken. Aber Vorsicht, medial wird dieses Thema häufig besprochen. De facto passieren Suizid- oder Selbstverletzungsversuche in weniger als einem von 1000 Fällen. Ja, also man
sehr
muss da wirklich,
wichtige Einordnung.
Das ist ein verschwindend geringer, statistisch gesprochen, verschwindend geringer Anteil der Abschiebungen.
Ja, ich möchte zwischendurch, also wir sind immer noch bei dem Thema Messerverbot, Waffenrecht verschärfen, aber ich weiß, es überlappt schon so ein bisschen. Herr Di Rienzo aus Frankfurt, ich habe Sie gesehen. Was ist der Unterschied zwischen Ausweisung und Abschiebung? Sie sind gleich dran, aber auf unserem YouTube-Kanal bei der Tagesschau hat uns Michael Czepka geschrieben und da geht es auch, und das ist nämlich auch eine Frage, die ich auch an Sie habe, Herr Kopelke. Derzeit tobt in Deutschland an jedem Wochenende irgendein Stadtfest, Weinfest, Erntedank, Beachparty, was auch immer. Die Städte und Gemeinden verschärfen jetzt ihre Sicherheitskonzepte und da schreibt Herr Czepka, es müsste an jedem Fest Einlasskontrollen geben. Keiner darf das Fest betreten, der nicht komplett seine Tasche, Hosentasche ausgeleert hat, sein T-Shirt hochgezogen hat. Das schreibt Herr Czepka auf YouTube. Jetzt frage ich Sie, haben Sie so viel Personal?
Erst einmal ist das überhaupt nicht Aufgabe der Polizei. Wer Veranstalter einer Veranstaltung ist und das was Kommerzielles Großes ist, da kann man erwarten, dass die das selber lösen. Und ein Weinfest oder ein Schützenfest, machen wir uns nichts vor, da sehen wir keine Zäune drumherum und Sicherheitspersonal. Das entspricht nicht der Realität. Ich verstehe aber, was der Ansatz ist. Menschen fühlen sich sicherer, wenn es nach Einlasskontrollen aussieht, wenn Polizei sichtbar da ist und wenn wir Sicherheit verbreiten durch Anwesenheit oder auch gezieltes Ansprechen von Menschen, die einem ungewöhnlich vorkommen, weil da eine Jugendgruppe steht, die Müll auf den Boden schmeißt, solche Dinge. Und insofern, nein, nicht jede Veranstaltung in Deutschland kann diese strengen Sicherheitsvorkehrungen haben, aber bei denen, wo wir viele Menschen erwarten, wo wir vielleicht auch ein Motto dahinter stehen haben, Vielfaltsveranstaltung. Ich glaube, da muss man anders mit umgehen, weil diese Veranstaltungen natürlich einen ganz anderen Fokus auf Radikalisierte oder auf Terroristen haben und deswegen braucht es einfach Sicherheitsbehörden, die realistische Lageeinschätzungen und Bewertungen abgeben, das BKA mit einbinden und dann kriegen wir das in den Regionen auch gehandelt.
Okay, ganz herzlichen Dank. Jetzt bin ich bei Dennis Di Rienzo. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, ja. Ich komme aber nicht aus Frankfurt, sondern tatsächlich aus Bad Vilbel, aber das ist in der Nähe von Frankfurt.
Ja, aber ich finde, das muss hier an dieser Stelle nochmal betont werden. Es ist der Herr aus Bad Vilbel. Sie haben die Frage, wo der Unterschied ist zwischen Ausweisung und Abschiebung. Wie kommen Sie denn da drauf?
Die Kollegin, mit der Sie diskutieren, hat das zu Beginn der Sendung explizit gesagt, dass es ja neben der Abschiebung auch noch die Ausweisung gäbe. Und ich würde jetzt schlicht und einfach, wahrscheinlich interessieren sich da auch mehr dafür, den Unterschied wissen, vor allen Dingen, was das in juristischer Konsequenz bedeutet. Könnten Sie das vielleicht nochmal näher erläutern?
Mache ich sehr gerne. Herzlichen Dank für die Frage. Die Ausweisung ist einfach der administrative Akt, wo der Aufenthaltstitel entzogen wird oder wo der Aufenthaltsstatus entzogen wird. Ja, das heißt, das ist ein rechtlicher, legaler Akt. Da sitzt eine Person in einem Amt, nimmt einen Stempel, macht den Stempel und sagt, so hiermit sind Sie ausgewiesen. Da sitzt diese Person aber immer noch auf dem Stuhl. Die Abschiebung ist hingegen die physische Verbringung einer Person von Deutschland in ein anderes Land, entweder das Herkunftsland oder ein anderes europäisches Land oder ein Drittland, was bereit ist, diese Person aufzunehmen. Also Ausweisung administrativ, Abschiebung hingegen praktisch.
Verstehe, weil es hörte sich vorhin so an, als ob das etwas anderes wäre. Und das hätte mich natürlich sehr interessiert, dann eben in seiner Konsequenz. Aber das eine folgt auf der
anderen. Nee, genau. Das ist der Kasus Knaxus. Danke, dass Sie nochmal fragen. Das eine soll auf das andere folgen. Aber die Abschiebung soll auf die Ausweisung folgen. Aber natürlich tut sie das nicht in allen Fällen. Wenn eine Person ausgewiesen ist, dann ist das lediglich die legale Grundlage dafür, dass dann die Ausländerbehörde eine Abschiebung anordnen kann. Die Abschiebung anordnen kann aber erst, wenn sie überhaupt in der Lage ist, die dann durchzuführen. Und da gibt es die verschiedensten Hindernisse dafür, die wir ja alle in medial viel durchexerzieren. Können wir jetzt drauf eingehen, aber ich weiß, Sie sind ja auch immer noch bei den Waffengesetzen.
Ja, aber trotzdem, wir gebt uns noch 5 Minuten und dann sind wir nämlich genau bei dem Punkt Abschiebungen durchführen, ja oder nein und was genau ist da in Solingen passiert. Weil wir noch kurz bei den Waffen sind, Captain Nemo schreibt auf YouTube, man kann so viel als Waffe nutzen, wie will man das alles verbieten? Das wird nie möglich sein. Aber ich möchte, liebe Frau Rietig, mal Ihre Vorlage nehmen und Herrn Dardaniak aus Kiel.
Gute Frage. dran.
Mal, genau, jetzt kommen Sie dran, Herr Dardaniak. Schönen guten Abend aus Berlin.
Ja, guten Abend, Herr Dardaniak. Jetzt muss ich auch was sagen. Ich komme nicht aus Kiel, sondern ich komme aus Altenholz. Aber das ist wahrscheinlich so wie Bad Vilbel und Frankfurt. Das liegt direkt daneben.
So. Alles klar, alles klar. Aber es ist schön, Großraum Kiel, Herr Dardaniak. Und Sie schlagen vor, man sollte mit friedlichen Asylbewerbern zusammenarbeiten.
Ja, wir haben ein Mentalitätsproblem, sagte ich Ihrer Kollegin vorhin schon, und wir haben Sprachprobleme mit den Asylanten. Es gibt sicherlich viele Asylanten, die auch gar nicht wollen, dass sie in Misskredit geraten, weil solche Gewalttäter sich auch aufnehmen lassen sozusagen. Wir haben vielleicht da ein Problem mentalitätsmäßig und sprachmäßig. Ich finde, man sollte mit Organisationen der friedlich hier lebenden Asylanten zusammenarbeiten, um eventuell, nicht durch Bespitzelung, aber um eventuell Hinweise zu bekommen, wer könnte unter Umständen nicht so ganz koscher sein. Ich weiß es nicht, ob das zahlenmäßig möglich ist, aber das wäre vielleicht eine Idee. Die andere Idee ist die, dass ich auch sagte, Waffengesetze verschärfen ist sicherlich richtig, erfordert Kontrollen, das ist klar. Vielleicht wird man die eine oder andere Waffe finden und einige auch wahrscheinlich nicht. Aber es ist ja so, Sie können mit einer Gabel, mit einem gezielten Stich in den Hals, mit einer ganz normalen Speisegabel, nicht aus Kunststoff, aus Metall, können Sie jemand sicherlich umbringen. Genauso gut können Sie einen Stein von einem halben Pfund von der Straße aufheben, einem den Schädel einschlagen. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Das Waffen werden Sie in dieser Form nie ausrotten können. Das ist unmöglich. Aber die andere Sache ist mehr Zusammenarbeit mit den Organisationen, vielleicht der friedlich hier lebenden Asylanten, um die mit zu Hilfe zu bitten, denn die werden selbst Interesse daran haben, dass sie nicht in Misskredit geraten, weil solche Gewalttäter einreisen. Vielleicht haben die Vorstellungen, Tipps, sagen, pass mal auf, achtet auf das und das und das und das. Ich weiß es nicht, es war nur so eine Idee von mir. Ne?
Aber ich werde die, Dankeschön, und ich habe hier eifriges Nicken, lieber Herr Dardaniak im Studio, und ich gebe das nämlich auch gleich weiter, Ihren Vorschlag an Yunus Yaldiz. Er ist ja Projektleiter des Kompetenznetzwerks Islamistischer Extremismus bei der Beratungsstelle UFUG. Also das heißt, das ist Beratung und Bildung. Und was sagen Sie, Herr Yaldiz? Ist das das, was Sie machen?
Also was wir machen, beziehungsweise andere Beratungsstellen auch, ist die Sozialarbeiter und pädagogischen Fachkräfte, die irgendwie in der Migrationssozialarbeit auch arbeiten, fortzubilden, sodass sie sensibilisiert werden für bestimmte Dinge, nicht nur für Symbole zum Beispiel, die irgendwie verfassungsfeindlich sind oder verboten sind oder problematisch sind, sondern vor allem auch im Umgang mit den Leuten. Also, dass man darauf achtet, selber irgendwie sich selber klarzumachen, was ist Religion, was geht schon in eine politische Ideologie, missioniert jemand oder provoziert jemand nur. Also bei jungen Leuten in der Schule kommt es zum Beispiel häufiger vor, dass sie einfach provokante Statements äußern oder irgendwie Videos teilen, die sie bekommen haben, manchmal gewalttätig, manchmal mit Symbolen, manchmal ist es aber auch einfach nur Arabisch und Lehrerinnen und Lehrer, die der Sprache natürlich oftmals nicht mächtig sind oder meistens, empfinden dann irgendwas, weil sie vielleicht in den Nachrichten gesehen haben, dass es wieder irgendeine Nachricht oder irgendeine Propaganda vom IS gab oder dass gerade irgendein Anschlag passiert ist. Und wir versuchen dann auszusortieren oder auch sozusagen Synergieeffekte zu erzeugen, indem wir diese Fachkräfte und Multiplikatoren so weiterbilden, dass sie fit sind in diesem Gebiet.
Kriegen Sie denn mit zum Beispiel oder kriegt jemand, ein Mitarbeiter in einer Flüchtlingsunterkunft mit, dass sich jemand radikalisiert?
Ja, also ich meine, die Leute, die in den Flüchtlingsunterkünften oder den Gemeinschaftsunterkünften arbeiten, sind natürlich die Ersten und die am nahesten an den Menschen dran sind, die dort leben. Und wenn es jemand mitkriegt, dann eher die, außer natürlich den Sicherheitsbehörden, die vielleicht Handys überwachen oder irgendwas tun, wenn es eine verdächtige Person gibt. Aber ansonsten sind natürlich die direkten Kontaktpersonen Leute, die irgendwie für junge Leute, die im Jugendschutz arbeiten, für Leute in Gemeinschaftsunterkünften, die Sozialarbeiter. Ich glaube, das ist der beste Weg, wie man irgendwie damit umgehen kann. Aber es gibt natürlich irgendwie viele Möglichkeiten, wie sich jemand verstecken kann, wenn jemand aus einem totalitären Regime kommt, wo Geheimdienste überall unterwegs sind und wirklich relativ professionell darin ist, sich oder seine Identität oder seine Gesinnung zu verbergen, dann wird es natürlich kein Sozialarbeiter oder Jugendamtsmitarbeiter mitbekommen
kann. Ja, ja, das verstehe ich. Ich gebe die Frage gleich weiter an Herrn Kopelke. Nur mal zwischendurch, Mitreden, Deutschland diskutiert. Wir versuchen irgendwie Konsequenzen aus diesem schrecklichen Attentat von Solingen zu ziehen. 08000 44 1777, 08000 44 1777 ist unsere Telefonnummer, aber Sie können uns auch schreiben auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau oder auf unserer Seite mitreden.ard.de. Wir haben jetzt, wir machen jetzt einfach mal einen großen Bogen, schieben wir genug ab, müssen wir mehr abschieben, was sind die Probleme? Da kommen wir im Laufe der Sendung auf alle Fälle noch zu, aber jetzt sind wir gerade bei dem Gedanken Prävention und Integration und sind jetzt gerade bei dem Punkt, wie kriegt Deutschland das mit, kriegen die Sicherheitsbehörden das mit, kriegen das Sozialarbeiter mit, wenn sich jemand in der Flüchtlingsunterkunft radikalisiert? Herr Kopelke von der Gewerkschaft der Polizei, haben Sie Einblick in Flüchtlingsunterkünfte?
Die Polizei nicht. Und das hat auch überwiegend damit zu tun, dass natürlich die Alltagsverwaltungsarbeit in einer geflüchteten Unterkunft überhaupt gar keine polizeiliche ist. Wie das ja eben schon beschrieben ist, ist das mehr Sozialarbeit oder Verwaltungsarbeit in der Frage von, wie wird das Verfahren betrieben, wie ist der Stand der Duldung und so weiter. Was kriegen wir mit? Wir sehen, dass geflüchteten Unterkünfte, je größer, desto anonymer das Leben. Das ist aber ehrlich gesagt schon in unseren Stadtteilen so. Und das ist auch ein Unterschied, ob ich auf dem Dorf lebe und meine Dorfgemeinschaft kenne oder ob ich in einem Ballungsraum lebe und eben niemanden kenne. Und diese Anonymität ist nachher der Schlüssel auch zur Prävention beziehungsweise auch zur Terrorismusabwehr, weil sie natürlich in einer geflüchteten Unterkunft, wo Sozialarbeit stattfindet und wenn es eine kleine Gruppe ist, kennen sie die Menschen. Sie können erkennen, ob dieser Mensch eine Verhaltensveränderung durchmacht. Und das ist der Schlüssel zur Prävention und auch zur Terrorismusbekämpfung. Wir erleben, und das wissen wir schon aus Einzelattentätern im Schulkontext oder eben aber auch aus der Terrorphase 2015, 2016, Menschen, die sich radikalisieren, verändern sich. Die werden zurückgezogener, die haben einen anderen Umgang mit ihrem Freundeskreis. Insofern, das erkennen Menschen um sie herum, wenn es die gibt. Und die Polizei kommt oft sehr spät ins Spiel, weil wir eben nicht massenhaft Handydaten überwachen, weil wir eben nicht im Internet alles mitlesen oder sehen, wenn jemand eingibt bei Google, wie baue ich eine Bombe. Das ist ein Problem für die Sicherheitsbehörden.
Warum lesen Sie das nicht? Wirken unsere Sicherheitsbehörden mitunter wie taub und blind? Können Sie nachverfolgen, jemand kauft im Netz ein Messer, eine Waffe oder er klickt bestimmte Seiten an? Können Sie das nachverfolgen? Dürfen Sie das nachverfolgen?
Es gibt Gegenstände, da sehen wir das, und es gibt Gegenstände, da dürfen wir das nicht. Was meine ich konkret? Polizei, Gefahrenabwehr, Strafverfolgung. Wir nehmen jetzt mal die Strafverfolgung weg. Das ist, wenn schon was passiert ist. Gefahrenabwehr braucht man einen konkreten Sachverhalt. Also es muss schon irgendwie der Ausspruch gekommen sein, ich will gleich was tun. Und davor gibt es in Deutschland den Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz hat andere Rahmenbedingungen und insbesondere Personaldefizite, aber der hat einen anderen Auftrag, die Verfassung zu schützen und sozusagen im Geheimdienstwesen zu operieren. Und der darf eben nicht bei den Erkenntnissen sofort zur Polizei gehen und sagen, hier gibt's was, da bahnt sich was an, weil wir ein Trennungsgebot in Deutschland haben. Und diese Hürde ist oft sehr hoch, bis bestimmte Informationen zur Polizei gelangen. Und da sind andere Dienste um uns herum schneller, die schneller auf den Handys von Geflüchteten, die in einer Radikalisierungsphase sind.
Das sind aber dann auch Dienste auch von demokratischen Staaten, oder?
Absolut.
Warum dürfen die mehr?
Weil es da eine andere Einstellung der Gesellschaft und der Parlamentarier zum Thema Datenschutzfreiheitsrechte gibt oder weil möglicherweise natürlich auch die Terrorismusbekämpfung in dem Land mit anderen Mitteln passiert. Und in Deutschland ist nun mal der Schwerpunkt eben nicht auf die digitale Welt gelegt. Das stellt man ja an vielen Stellen in Deutschland fest. Und insofern ist da einfach richtig Potenzial für die Sicherheitsbehörden drin.
Auf YouTube kam die Frage an Herrn Yaldiz, die ich auch gerne loswerden möchte. Wie erreichen Sie die Menschen? Wie erreichen Sie erstmal überhaupt möglicherweise gefährdete junge Männer? Es sind ja meistens junge Männer. Diese Männer, aber wie erreichen Sie auch Menschen bei der Aufklärung mitzuarbeiten? Die Frage hier von dem Kollegen auf YouTube ist, das sind doch oft geschlossene Systeme, an die man vielleicht nur über den Imam oder Ähnliches rankommen kann. Wie erreichen Sie die jungen Männer?
Also die Problematik hat sich ein bisschen, oder die Aufgabe ist ein bisschen schwieriger geworden, dadurch, dass sich der Raum vom Analogen in den Digitalen bewegt hat. Also wir haben halt nicht mehr diese klassische Sache wie noch vor 10 Jahren. Es gibt irgendwie Moscheen. Wir wissen, dass manche Moscheen problematisch sind. Und da gehen junge Männer hin oder junge Leute hin, Frauen sind auch dabei. Und dann haben die dann Prediger und radikalisieren sich Stück für Stück und kommen noch in kleinere Zirkel rein, wo sie noch besonders weiter radikalisiert werden. Vieles findet im Internet statt. Aber die Zugänge, sagen wir mal, von jungen Menschen, die noch zur Schule gehen, sind so, dass natürlich Mitschülerinnen, Lehrerinnen mitbekommen, dass eine Person sich verändert, wie gerade schon beschrieben wurde, zum Teil Isolationstendenzen, vielleicht sogar rechthaberisches Gehabe, man wüsste irgendwas besser, man hätte jetzt das Wissen sozusagen, man wäre anderen überlegen, oder auch Gewalttätigkeit. So kommen dann Informationen zu uns oder zu anderen Beratungsstellen, die sich damit beschäftigen. Und dann suchen Lehrerinnen meist Rat erstmal, Informationen, wie sie damit umgehen können. Und im Fall, wenn es dann schon ein bisschen weiter fortgeschritten ist, werden nicht wir direkt angefragt, sondern andere. Also wir sind keine Beratungsstelle an sich nur, sondern wir machen sozusagen historisch-politische Bildung. Aber Beratungsstellen, und ich habe dort auch in ähnlichen Verhältnissen schon gearbeitet, gehen dann hin, führen Einzelgespräche mit diesen Personen. Und nach ein, zwei Einzelgesprächen ist meistens schon relativ klar, oder zumindest war das meiner Erfahrung nach so, ob jemand auf dem Weg dahin ist, sich wirklich zu radikalisieren, ob woher er eigentlich seine Einstellung hat. Also man spricht dann zum Beispiel über Glaubenssachen oder man spricht einfach über den Alltag. Man versucht irgendwie Vertrauen aufzubauen. Ja. Das ist sozusagen das Ziel eigentlich von so einem Beratungsgespräch, dass man dem Gegenüber klar macht, ich bin nicht hier als Sicherheitsbehörde, ich bin kein Polizist, sondern ich bin von der Zivilgesellschaft. Dass dieser Schritt sozusagen, das zu begreifen, für jemanden, der nicht von hier ist oder aus zum Beispiel einem totalitären Regime ist wie Syrien oder Afghanistan, ist schon mal ziemlich schwer, weil da gibt's sowas eigentlich nicht. Und wenn jemand mit einem redet, dann ist man unter Verdacht und die Leute haben große Angst vor der Polizei oder vor den Sicherheitsbehörden. Und das ist immer wichtig mitzudenken. Deswegen versucht man das klar zu machen. Ich bin dein Gesprächspartner und erzähl mir mal, was los ist. Junge Leute öffnen sich manchmal und manchmal natürlich nicht, aber die Geschichten, die man hört, sind oft sehr unterschiedlich, genauso unterschiedlich wie Individuen sind und man versucht dann auf diese Geschichten einzugehen und aber auch zu schauen sozusagen, was für ein religiöses Verständnis oder vielleicht sogar schon was für eine religiöse Ideologie hat jemand, und genauso wie die meisten Christen, so sind auch die meisten Muslime religiöse Analphabeten. Das heißt, nicht jeder, der sozusagen laut über seine Religion redet, weiß auch wirklich Bescheid. Und wenn man dann andere Perspektiven mit reinbringt, also hast du schon mal davon gehört oder hast du die Geschichte oder die Interpretation schon mal gehört oder weißt du, dass in der 1400-jährigen Geschichte des Islams sozusagen nicht alles nur schwarz und weiß war, bringt man die Leute zum Nachdenken und vielleicht zum Umdenken.
Das ist natürlich sehr, sehr intensiv. Und wie ist denn das bei Tausenden, wenn nicht sogar Hunderttausenden Menschen möglich?
Wen meinen Sie jetzt genau? Also
ich meine jetzt die Arbeit in Flüchtlingsunterkünften oder auch die Arbeit in Schulen, wenn die Kinder, die Heranwachsenden, dann auch in deutsche Schulen gehen.
Naja, nicht jeder möchte ein Gespräch über seine Religion haben oder radikalisiert sich natürlich. Also das sind die aller wenigsten, genauso wie die Salafisten immer laut aufgetreten sind. Und das war eine verschwindend geringe Minderheit der Muslime an sich. Mhm. Es gibt natürlich, also Deutschland ist relativ gut ausgestattet, was die Präventionslandschaft angeht im europäischen Vergleich. Aber natürlich sind diese Einzelgespräche sehr zeitintensiv. Also man muss sich Zeit nehmen. Ich habe lange in Brandenburg gearbeitet, da sind die Wege dann auch sehr weit. Es ist ein Flächenland, so wie auch viele andere Bundesländer Flächenländer sind. Man braucht natürlich Personal, man braucht Einsatz, auch persönlichen Einsatz. Die Stellen sind oft nicht sicher von den Beratern oder den Beratungsstellen. Das sind manchmal auch nur Modellprojekte, die ein, zwei Jahre gehen. Also was wir natürlich bräuchten, ist irgendwie Kontinuität, damit auch nicht die Mitarbeiter weglaufen zu anderen sichereren Arbeitgebern. Aber natürlich, man braucht Engagement. Man kann manchmal vor ganzen Schulklassen sprechen. Manchmal bildet man das Lehrerinnenpersonal fort und so erzeugt man Effekte, dass die sozusagen dann mit ihren Schulklassen sprechen. Es sind ganz unterschiedliche Konstellationen. Manchmal geht man auch in muslimische Gemeinden und fragt, was sie brauchen oder ob es irgendwelche Probleme gibt oder auch nicht. Und dann versucht man sich auf die Situation einzustellen und sozusagen bedarfsgerecht zu agieren.
Verstehe, verstehe. Dankeschön, dass Sie uns da einen Einblick gegeben haben. Frau Rietig, wir hatten ganz zu Anfang der Sendung schon gleich, ich weiß gar nicht, ob das die Frau Linzmeier war aus Hamburg, die sagte, man muss sich einfach auch mehr um die Leute kümmern. Wenn du monatelang in einem Flugzeughangar oder in einer Turnhalle ausharrst, viele Menschen um dich herum, keine Privatsphäre, keine Perspektive, da bist du ja empfänglich für Ablenkung jeder Art.
Sie meinen für Radikalisierung? Ja, würde ich von ausgehen. Da ich nicht Radikalisierungsexpertin bin, würde ich da aber nicht spekulieren.
Nein, natürlich nicht. Aber ist das für Sie als mit Ihrem Hintergrund als Migrationsforscherin, ist das ein Problem, dass die Leute zu lange alleine gelassen werden?
Ja, also wir haben Forschung gemacht zum Beispiel zu den Ankerzentren. Ne? Das war ja so ein Konzept in Bayern. Also diese Idee, dass eben Leute nicht dezentral untergebracht werden, sondern zentralisiert eben in einem Zentrum, ein bisschen ab vom Schuss, ein bisschen weiter weg von den Kommunen, mit der Idee, dass wenn dann dass man dort die Asylverfahren schnell durchführen kann und dann hoffentlich, oder so war die Hoffnung, dann die Leute auch schneller zurückführen kann. In der Praxis haben wir aber gesehen, dass der Nutzen dieser Ankereinrichtungen wahrscheinlich durchaus existierte, also ein bisschen schneller gingen die Asylverfahren dann da, weil das alles zentralisiert an einem Platz geschah. Aber die Kosten waren eben ganz klar ersichtlich, nämlich in erhöhter Gewaltbereitschaft und vielen Gewaltproblemen innerhalb von diesen Ankerzentren. Und insofern sehe ich es als sinnvoll an, wenn Leute dezentral untergebracht werden, um Dinge, die wir alle ganz normal, ne, wir denken da gar nicht drüber nach, ne, aber Privatsphäre ist einfach was wahnsinnig Wichtiges. Und wenn man sie für 3 Monate in die Jugendherberge sperrt, dann werden sie auch aggressiver. Ja? Also ich denke, da muss man sinnvolle Unterbringungskonzepte schaffen. Und wenn man sagt, wir bringen Leute zentral unter, um sie dann schneller zurückführen zu können, dann kann ich das aber auch bitte nur mit den Leuten machen, wo ich auch realistisch irgendeine Chance habe, die zurückzuführen. Weil ansonsten kreiere ich einfach nur große Lager, wo Leute teilweise für ein Jahr oder mehr dann zubringen, wo die Zustände dann tendenziell schlechter werden. Und das ist ja auch so ein großes Problem, kleiner Sprung zur EU-Ebene, bei jetzt diesem neuen Konzept der Grenzprozeduren an der EU-Außengrenzen, was ja genau diese Idee ist, dass Leute dort untergebracht werden. Und eigentlich für 3 Monate, aber wir wissen eben nicht, wie lange sich das dann dort ziehen wird.
Und wir wissen auch gar nicht, ob das wirklich dann auch alles so kommt, denn ist ja noch, also ich glaube, das ist Zukunftsmusik, das soll erst in 3 Jahren umgesetzt werden. Es haben auch, glaube ich, mittlerweile 17 EU-Länder haben gesagt, das machen wir sowieso nicht. Also da
die Zahl 17 wäre mir jetzt neu, muss ich gestehen. Aber also es haben natürlich einige Länder gesagt, wir machen nicht mit, so wie bei EU-Asylregeln eigentlich immer mindestens irgendein Land sagt, wir machen nicht mit. Aber es jetzt entstehen die Umsetzungspläne gerade. Also es ist ja jetzt verabschiedet worden vor einigen Monaten und jetzt hat die Kommission den Mitgliedstaaten gesagt, bitte entwickelt alle eure nationalen Umsetzungspläne. Ja. Also wie das dann ins nationale Recht umgesetzt wird und wie ihr das tatsächlich auch logistisch dann machen wollt, inklusive auch dieser Unterbringung. So. Und bis Ende des Jahres sollen die ganzen Mitgliedstaaten das vorlegen. Deutschland arbeitet da gerade intensiv dran. Und das wird natürlich sehr, sehr spannend, im Dezember, Januar diese Sachen zu lesen. Und zwar nicht nur den Deutschen, sondern dann auch die von Italien und Griechenland und so weiter, weil natürlich deren Umsetzungspläne höchst relevant sind für die Situation in Deutschland und für die Sekundärmigration nach Deutschland.
Ja, ja. Da müssen wir dann wieder drauf gucken. Finn Krüger aus Chemnitz ist am Telefon. Einen wunderschönen guten Abend, Herr Krüger.
Hallo.
Ihr Thema ist der Kampf gegen die Radikalisierung und da gucken Sie vor allen Dingen auf die sozialen Medien.
Genau. Denn in den sozialen Medien findet gerade eine massive Rekrutierungswelle, könnte man sagen, statt, ja. Also es werden junge Leute natürlich mit Ziel, dass man natürlich weitere für die Religion gewinnt, dann quasi radikalisiert von einigen wenigen. Na? Das sind meistens solche Videos mit so extra dafür stimmungsvoll gemachten Musik. Na? Also man nehme jetzt zum Beispiel TikTok. Na? Und da gibt es halt zum Beispiel Videos, in denen diese Personen, die halt Hass und Angst schüren, quasi irgendetwas sagen, oder irgend so eine Stelle aus dem Koran zitieren, die vielleicht sie selber eher nur erfunden hätten, na, und dadurch halt Falschinformationen erstens verbreiten und auch Hetze, na, zum Beispiel, du sollst alle Ungläubigen und so töten oder so. Was weiß ich.
Und das, ja. Wo haben Sie das her? Das haben Sie aus eigener Anschauung. Sie haben diese Videos gesehen.
Ich habe mich, ja, quasi.
Okay.
Also ich habe das selber gesehen zum Teil. Na? Ich habe es zum Teil auch an unserer Schule erlebt. Die Hintergründe sage ich nicht. Na? Aber das ist wirklich, es wird teilweise wegen der Religion da bei manchen Schülern schon extrem auf Konfrontation gesetzt, na, das ist halt ein kleiner Nachteil. Ist eine kleine halt Gruppe, würde man sagen.
Ja,
na.
Ja.
Die meisten sind ja auf dem Boden der Verfassung. Na. Das Ding ist, dass ja die meisten, die halt hierher kommen, genau vor diesem Islam geflohen sind, also vor diesem extremistischen Islam. Na. Das kann man zum Beispiel in Afghanistan sehen, hier Taliban. Na klar, sie sind auch wegen dem Krieg geflohen, ist ganz natürlich, ne? Aber
eben auch vor dem Islamismus, vor den Taliban. Ganz herzlichen Dank, Herr Krüger, Herr Kopelke.
Ja, ich würde das nur bestätigen. Wollen wir sehen, also wer aufmerksam die Berichte der Verfassungsschutzbehörden liest, die jetzt in den letzten Monaten veröffentlicht wurden, der wird erkennen, dass genau das durch die Verfassungsschutzbehörden festgestellt wird. Wir sehen quasi Influencer, die digital unterwegs sind und anfangen, den Weg zu ebnen für bestimmte Botschaften und die Botschaften durchaus von überall aus der Welt kommen. Und natürlich, das muss man hier auch einfach mal sagen, sind Terrororganisationen ja nicht nur Organisationen, wo wir so Bilder haben von Krieg und Waffen, sondern da stecken ja auch schlaue Menschen hinter, die eine Form von Marketing betreiben, die durchaus auch wissen, wie man überzeugt und welche Mechanismen für welche Zielgruppen wirken. Und deswegen ist das Internet, insbesondere TikTok, Snapchat und anderes, so relevant geworden, weil Grenzen keine Rolle mehr spielen. Es ist egal, wo sie auf der Welt sind, wenn sie jemanden erreichen wollen, gelingt ihnen das sogar gezielt. Und das ist auch jetzt nachweislich in allen Verfassungsschutzberichten, die gerade veröffentlicht wurden, auch erkennbar.
Und lässt sich dagegen irgendwas unternehmen? Haben Sie jetzt auch in dem neuen Sicherheitspaket der Bundesregierung irgendwas gesehen, wo Sie sagen, wow, da kriegen die Geheimdienste zum Beispiel mehr Möglichkeiten an die Hand, oder muss an die Internetkonzerne, muss die Regierung an die Internetkonzerne herantreten?
In dem Papier selbst nehme ich das nicht wahr. Wir hatten schon die Erwartungshaltung, dass die Bundesregierung jetzt nochmal das Thema IP-Speicherung oder Datenspeicherung auf den Weg bringt, damit wir sozusagen im Nachhinein auch nochmal gucken können, wo hat sich wer im Internet wie bewegt. Ist nicht gekommen. Wir sehen auch nicht, dass so dieses klassische Stecker ziehen, also jemanden einen Kanal abschalten oder jemanden im Live-Video sozusagen zu unterbrechen, da jetzt nochmal gesondert reguliert wurde. Auch da leider zu wenig getan. Was wir aber erkennen können, und das ist durchaus was man auch zur Beruhigung sagen kann, das Bundeskriminalamt nimmt schon regelmäßig an europäisch oder weltweiten Aktionen teil, wo wir gezielt auch im sozialen Netzwerk Menschen identifizieren, bei denen zu Hause klingeln, sie festnehmen, Durchsuchungsbeschlüsse vollstrecken, und das sehen wir auch in diesen Action Days, da folgen auch Strafen. Also der zwar sehr anonyme und weltweit agierende Internetraum ist eben nicht so rechtsfrei. Es gibt auch Urteile, dass man auch für das, was man da tut, auch verurteilt wird und harte Strafen erfährt.
Ja, Herr Jaldis, Sie haben ja auch vorhin schon gesagt, das hat extrem, also was alles, was meinetwegen vor 10 Jahren noch vor einer Moschee oder in einer Moschee passiert ist, das passiert jetzt alles im Netz. Und ich gehe davon aus, seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel hat das noch zugenommen. Oder was beobachten Sie?
Also es passiert natürlich nicht alles im Netz. Also soziale Kontakte sind auch sehr wichtig. Aber ich glaube, es sind andere Aspekte, sind auch sehr wichtig. Also die man mit erwähnen muss. So wie bei der Abschiebungsdebatte man mit erwähnen muss, dass einfach nach Syrien und Afghanistan nicht abgeschoben werden kann oder nach Russland auch nicht. So muss man auch bei diesen Debatten um Internet und Radikalisierung und die Gefahr auch sagen, je resilienter ein Mensch ist und ein Individuum ist, je stabiler ein Individuum ist, psychisch, aber auch sozial, gesellschaftlich, wirtschaftlich, desto weniger Zugriffsmöglichkeiten haben Propagandisten, die ja versuchen, instabile Menschen oftmals zu fangen, beziehungsweise das ist einfacher, die zu fangen. wenn mir jemand irgendeine komische Message mitgibt über den Islam oder über eine Religion oder über die Gesellschaft und ich sehe das überhaupt nicht so. Ich habe ganz andere Erfahrungen, zum Beispiel ich habe deutsche Freunde oder ich habe einen Sozialarbeiter kennengelernt in der Flüchtlingsunterkunft, der sich wirklich um mich kümmert und der sagt offen zu mir, er ist Atheist und ich treffe zum ersten Mal einen Atheisten in meinem Leben oder jemand, der das offen sagt, dann verfangen diese propagandistischen Dinge nicht. Und wenn ich diese Erfahrung nicht habe, isoliert irgendwo sitze, und das ist ja meistens nicht monatelang, dass Leute in der Unterkunft sitzen, sondern das sind ja Jahre. Mhm. Menschen warten 1-2 Jahre auf ihre Asylanhörung. Da bin ich total isoliert, habe die Sprache immer noch nicht gelernt, habe keinen Zugang, habe ganz wenig Menschen kennengelernt. Dann erfahre ich auch noch irgendwie einen Asylprozess, der vielleicht für mein Empfinden ganz ungerecht abläuft. Oder wo ich dann auch noch als Lügner oder was weiß ich, was wird zu entlarven, können natürlich Botschaften, die irgendwie negativ über die Gesellschaft und über die Deutschen oder die Christen oder was weiß ich was zu mir kommen, leichter verfangen.
Dann, ja,
wenn
ja,
ich ganz
verstehe
andere Erfahrungen im Leben gemacht ja. habe, dann passiert das nicht so leicht.
Ja, ja. Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt, wie kann Prävention überhaupt funktionieren, wenn so viele Menschen kommen, wenn so viele Menschen doch darauf warten. Herr Neumann aus Hannover hat die 08000441777 gewählt. 08000441777. Wunderschönen guten Abend, Herr Neumann. Sie sind beim Mitreden.
Ja, hallo, schönen guten Abend in die Runde.
Und ich Sie können aus eigener Erfahrung berichten?
Ja, ich habe mit einer Ärztin gesprochen, die im kommunalen Bereich tätig ist. Da geht es um Hilfen, die für Personen bereitgestellt werden, beziehungsweise entschieden wird, wie eben halt diese Hilfen aussehen können. Und dann hat sie mir erzählt im Gespräch, dass sie halt Personen hat, 13-, 14-, 15-Jährige, wo sie das Gefühl hat, das sind tickende Zeitbomben. Und sie hat gesagt zu mir, ich habe damit überhaupt nichts zu tun, ich habe also beruflich oder privat damit nichts zu tun, aber sagt sie zu mir, wo wende ich mich denn überhaupt hin? Das war eine Person, die, ich würde mal sagen, 30, 35, 40 Jahre in dem Beruf tätig ist, die sehr verantwortungsbewusst arbeitet und ich finde, das ist wirklich eine ganz wichtige Frage. Es geht nicht darum, was im Internet passiert, sondern es geht darum, was an wirklich vor Ort passiert. Es geht auch nicht darum, dass irgendwelche frisch oder neu auftauchende Migranten da irgendwie möglicherweise in eine kritische Situation kommen, sondern Personen, die vielleicht sogar hier in Deutschland geboren sind und die dann eben halt wirklich unter fachlicher unter fachlichen Gesichtspunkten dann tatsächlich, also ich denke, eine Ärztin sollte das schon wissen, also die sich mit Sozialmedizin seit was weiß ich 30 Jahren in dem Bereich tätig ist, die dann halt das durchaus einzuschätzen weiß, wie gefährlich das sein kann, und sie weiß einfach nicht, wohin sie sich wenden kann. Und ich finde, das ist eine Lücke und da muss etwas gemacht werden. Vielleicht gibt es aus der Runde eine Antwort dazu. Ich glaube, dass das nicht ist, dass es eben halt keine Meldestelle gibt. Es geht nicht um Denunziation oder sowas, sondern es geht darum, wirklich aus fachlicher Sicht zu sagen, diese Person in dem Moment ist gefährlich. Aus meiner Sicht, also eine tickende Zeitbombe oder kann gefährlich sein. Also tickende Zeitbomben sind ja völlig unkalkulierbar. Und das hat mich wirklich sehr beeindruckt, dieses Gespräch. Ist schon ein bisschen länger zurück, aber jetzt unter dem Gesichtspunkt des heutigen Themas. Und dann habe ich so gedacht, ja, das war ein Ruf aus einer fachlichen, beruflichen, persönlichen Not. Und das gibt keine Antwort
dafür. Wo sie gar nicht sich vorstellen konnten, dass so eine Frau wirklich so hilflos, so ratlos da vor ihnen steht. Haben Sie eine Antwort, Frau Rietig oder auch Herr Jaldis? Frau Rietig winkt ab.
Ja, ich kann gerne antworten.
Ja, Herr Jaldis.
Ja, ich kann gerne antworten. Also genauso, also es gibt in jedem Bundesland mindestens eine Beratungsstelle, bei der Berater arbeiten, Fortbildende arbeiten, oft Islamwissenschaftler, manchmal Psychologen, manchmal Sozialpädagogen, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen. Also ich meine, tickende Zeitbombe kann man ja unterschiedlich verstehen. Ich weiß jetzt die Hintergründe natürlich nicht zu dem Fall. Das kann sein, dass jemand psychische Störungen hat. Es kann sein, dass jemand irgendwie andere Auffälligkeiten hat. Und natürlich gibt es in jedem Bundesland, da ist, wie gesagt, Deutschland ganz gut aufgestellt, Beratungsstellen, die, falls es hier um Islamismus geht oder um Menschen aus Migranten, Neuzugewanderte aus islamisch geprägten Gesellschaften, wo man sich hinwenden kann, telefonieren kann, fragen kann und die auch zu einem kommen, um diese Fälle zu besprechen.
Vielleicht können das wir sie auch einfach, genau.
Da gibt es keine Riesenlücke.
Vielleicht, gut, danke. Vielleicht können wir sie auch einfach zusammenbringen. Lieber Herr Jaldis und Herr Neumann und Herr Kopelka hat sich noch gemeldet.
Ja, da kommt der Polizist in mir durch. Natürlich, wenn es ein unsicheres Gefühl gibt oder Menschen Angst haben, dass hier eine Situation ist, die sie nicht handeln können und denken, ich muss das kommunizieren, dann rufen sie die Polizei. Wir kommen ja, wir sind immer da, wir kommen wirklich. Und dann kann man im nächsten Schritt gucken, wie man möglicherweise Präventionsnetzwerke oder eben bestimmte helfende Hände dazu bringt. Aber nochmal, wer Angst hat, ruft bitte die Polizei.
Sagt der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jochen Kopelke, bei Mitreden Deutschland diskutiert. 08000 441777 ist unsere Telefonnummer. Und wir besprechen heute, welche Lehren können wir aus dem schrecklichen Anschlag von Solingen ziehen. Herr Kopelke, Sie waren dabei in der Fernsehtalksendung von Karin Mioska am Sonntag, als Saskia Esken, die SPD-Chefin, das gesagt hat.
Gerade aus diesem Anschlag lässt sich, glaube ich, nicht allzu viel lernen, weil der Täter ja offenkundig nicht polizeibekannt war, insofern auch nicht unter Beobachtung stand und die Gesamtbevölkerung von weit über 80 Millionen unter Dauerbeobachtung zu stellen, das ist, glaube ich, was wir uns sehr gut überlegen sollten. Wir sollten unsere Freiheit nicht zugunsten von Sicherheit aufgeben und das werden wir auch nicht tun. Das ist nämlich genau das, was der Islamismus auch erreichen will mit diesen Anschlägen. So eine Verunsicherung in unserer Gesellschaft streuen, dass wir unsere Freiheitsrechte aufgeben. Das werden wir nicht tun.
Was haben Sie gedacht, Herr Kopelka, als Frau Esken das gesagt hat?
Ich musste schlucken, weil das natürlich schon in der Darstellung ist, wo erstmal natürlich sie ihren Kompass hält, den sie auch oft schon in der Vergangenheit kommuniziert hat. Aber eben Solingen beziehungsweise die Situation, über die wir gesprochen haben, wo wir auch noch viele Unbekannte drin haben, eigentlich genau das Gegenteil ist. Es hätte einen Bedarf gegeben zu sagen, wir wissen zu wenig, wir müssen viel mehr fragen. Vielleicht lernen wir ja was draus und nicht schon so abschließend sagen, daraus lernen wir nichts. Und das hat sie ja letztendlich auch die Woche über, glaube ich, sehr deutlich aus der Gesellschaft zu spüren bekommen.
Warum wurde der mutmaßliche Täter von Solingen nicht abgeschoben?
Weil er untergetaucht ist.
Also, Herbert Reul sagt, er ist nicht untergetaucht. Er war nur kurzzeitig
nicht anwesend. Ja. Genau, und dann sind wir aber witzigerweise bei so einer Gesetzesverschärfung, wo wir uns eigentlich in den Fuß geschossen haben. Ja. Nämlich, früher wurden Abschiebungen angekündigt. Ja. Wenn man aber abschafft, dass Abschiebungen angekündigt werden und dann hingeht, um die Person abzuschieben und die ist nicht da, dann kann man ja nicht wissen, ob die untergetaucht ist absichtlich oder nur woanders übernachtet hat. Ja, also das ist für mich als Wissenschaftlerin höchst bedauerlich, weil ich nämlich überhaupt keine statistische Klarheit dazu kriege, ja warum, ja wie oft tauchen denn Leute unter? Wir wissen das nicht. Das ist wieder so ein Punkt. Wir reden die ganze Zeit drüber, dass die Ausreisepflichtigen sich der Abschiebung entziehen, böswillig. Aber tatsächlich gibt es zu dieser wichtigen Frage, wie oft passiert das denn, gibt es keine statistische Klarheit.
Also mein Bauchgefühl.
Ah, die gefühlte Wahrheit. Jetzt wird's ganz wichtig.
Das ist ja eine Zuständigkeit von anderen Behörden. Ich bin Polizist einer Landespolizei und ich sag mal, dieser ganze Themenkomplex, der sich rund um die Frage des Aufenthalts und Ausländerrecht handelt, wird einfach in einem anderen Bereich arbeiten, in dem ich nicht arbeite, in dem ich nicht auskenne. Und Herbert Reul sagt ja auch, er ist nicht zuständig. Aber es gibt sicherlich schon in den Migrationsämtern, in den Ausländerbehörden statistische Erfassung genau darüber.
Ja, genau.
Da gehe ich ganz fest von aus.
Ja, In den Ausländerbehörden gibt es statistische Erfassungen. Ja. Wenn am Tag der Abschiebung was schief geht, dann wird statistisch erfasst, dass an diesem Tag eine nicht erfolgte Zuführung passiert ist. Das ist etwa in einem Drittel der Fälle der Fall. Ja?
Ich glaube, Sie waren vorhin bei 75%. zu Beginn der Sendung. Sie haben gesagt, 3 von 4 Fällen klappen nicht.
Nee. Ich habe gesagt, 2 von 3 Abschiebungen scheitern.
Ja, okay.
Aber Gründe für das Scheitern der Abschiebungen, da ist etwa ein Drittel die nicht erfolgte Zuführung am Tag dessen und mehr als die Hälfte die sogenannte Stornierung. Stornierung ist, wenn am Tag vor der Abschiebung irgendwas schief geht, sodass die Ausländerbehörde sagt, machen wir doch nicht. Ob storniert wird, weil doch nicht die Passersatzpapiere von der Botschaft gekommen waren, wie versprochen. Ob storniert wird, weil wir doch nicht genügend bundespolizeiliche Begleiter haben. Ob storniert wird, weil eine Krankheit besteht. Wir wissen es nicht, das müssen die nicht eintragen. Das ist das Problem. Das heißt, wir haben, wenn wir die Stornierung von mehr als der Hälfte der Fälle und die nicht erfolgte Zuführung von mehr als einem Drittel der Fälle zusammennehmen, dann kommen wir auf die beeindruckende Zahl von mehr als 90% aller Fälle scheitern entweder an Stornierung oder nicht erfolgter Zuführung. Und dann fragen wir, ja, was ist das? Und dann müssen wir sagen, wissen wir nicht. So, und das ist einer der Bereiche, der mich natürlich als Migrationswissenschaftlerin, die sich auf Statistiken stützen möchte, sehr ärgert, wo ich auch schon mehrfach bei der Bundesregierung angeklopft habe und gesagt habe, könnten wir da bitte mal Zahlen zu bekommen und Statistiken, wie das runtergebrochen ist und woran das dann spezifisch scheitert. Weil erst wenn wir wissen, warum das so oft scheitert, können wir doch eine Politik uns dann überlegen, wie wir darauf eingehen können. Dann aber das kriegt man nicht.
Ja, wer uns jetzt nicht, zuguckt auf mitreden.ard.de oder auf YouTube, der verpasst leider, wie Frau Rietig mit den Händen ringt. Und jetzt könnte es passieren, dass wir uns die kommende halbe Stunde total verfangen in dem doch schwierigen Aufenthaltsrecht, Asylrecht, Abschieberecht in Deutschland. Ich habe was von Passersatzpapieren gehört. Ich habe dann keine Beamten da oder es liegt irgendeine Krankheit vor. Es gibt unendlich viele Gründe, warum Abschiebungen in Deutschland sehr oft scheitern. Ich habe Frau Rietig hier, Viktoria Rietig, Leiterin des Zentrums für Migration bei der DGAP, das ist die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, von der Gewerkschaft der Polizei, der Bundesvorsitzende Jochen Kopelke und Yunus Yaldiz, ein Islamwissenschaftler von der Beratungsstelle UFUG. Und Frau Rietig, jetzt müssen Sie uns das wirklich nochmal erklären. Also ich sage jetzt das, was wir wissen von dem Fall in Solingen. Nach Recherchen von NDR und WDR war der Täter illegal in Deutschland. Er ist unerlaubt von Bulgarien nach Deutschland gelangt, denn dort, also ist ein gebürtiger Syrer, in Bulgarien hat er das erste Mal EU-Boden betreten. Er hat seinen Onkel als Kontakt angegeben, den es gar nicht gibt. So ist er nach Deutschland gelangt. Dann wollte die Polizei ihn abschieben, also er ist ausgewiesen worden und seine Abschiebung sollte erfolgen, wollte ihn ins Flugzeug setzen nach Bulgarien.
Entschuldigung, muss ich gleich unterbrechen, das stimmt nicht ganz.
Irgendeine Formulierung
stimmt nicht. Er ist nicht abgelehnt worden und er ist nicht ausgewiesen worden, sondern es ist ein Dublin-Fall und das heißt, es wurde überhaupt nicht geprüft, ob er einen Schutzanspruch hat, sondern es wurde einfach nur festgestellt, der hat schon einen Eurodac-Hit, also er wurde schon mal Fingerabdrücke genommen, als er eingereist ist in Bulgarien. Und deswegen ist Bulgarien für die Prüfung zuständig. Das heißt, er ist nach wie vor ein Schutzsuchender, der aber überstellt wird nach Bulgarien oder hätte überstellt werden sollen nach Bulgarien, damit Bulgarien dort das Asylverfahren durchführt.
Hat ihn in der Dankeschön für die Klarstellung, hat ihn nicht angetroffen in der Flüchtlingsunterkunft und hat es dann auf sich beruhen lassen, weil die Flüchtlingsunterkunft versichert hat, normalerweise ist er immer hier. Es verstößt dieser Mann gegen geltendes Recht und die Polizei lässt es auf sich beruhen. Die Abschiebung klappt nicht.
Jetzt ist die Frage, ob die Polizei es auf sich beruhen ließ oder die Ausländerbehörde, weil wenn die Abschiebung nicht klappt, dann muss sie natürlich nochmal versucht werden. Meines Wissens nach müsste dann die Ausländerbehörde nämlich nochmal eine Abschiebung anordnen und wieder dafür sorgen, dass genügend Polizisten, inklusive auch dann Bundespolizisten am Flughafen bereitstehen, um dann diese Abschiebung durchzuführen. Und warum das nicht passiert ist, also warum nach dem ersten gescheiterten Versuch der Abschiebung das nicht nochmal versucht wurde, das ist unklar. Klar, da soll es jetzt eine Untersuchung geben, um rauszufinden, warum das so war.
Finden Sie das in Ordnung, dass unser Asylrecht oder dass dieser ganze Komplex kompliziert ist, dass es so viele Möglichkeiten gibt, sich zum Beispiel einer Abschiebung zu entziehen?
Ich könnte jetzt ganz einfach sagen, nein, das ist alles ganz schlecht. Aber wissen Sie, Rechtsstaat ist anstrengend. Das war einer der wichtigsten Sätze, den ich gelernt habe, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Rückkehrpolitik und Abschiebungen zu befassen. Es gibt gute Gründe, warum Prozesse lange dauern. Es gibt gute Gründe, warum Sachen überprüft werden, warum medizinische Gründe da sind. Das alles ist Teil von Rechtsstaat. Und ich verstehe natürlich, dass Leute sagen, wie kann das denn sein, dass diese Person dann noch hier war? Das geht doch nicht. Wir müssen unsere Gesetze verschärfen. Aber wir müssen auch verstehen, dass viel von unseren Gesetzesverschärfungen auch dazu beigetragen haben, dass unser Gesetz mittlerweile so komplex ist, dass man also fast schon einen Doktor braucht, um das dann irgendwie auslegen zu können. Und den haben halt die meisten Leute jetzt in Ausländerbehörden natürlich nicht. Also es ist praktisch, wir haben uns ein ziemlich unhandliches Gebilde geschaffen mittlerweile, was wir vereinfachen müssten. Und wenn wir das täten, dann wäre da, glaube ich, schon viel gewonnen. Also ich glaube nicht, wir brauchen diese weiteren Gesetzesverschärfungen unbedingt, sondern genau wie die Hörerin ganz am Anfang sagte, wir müssen einfach mehr umsetzen. Dafür müssen wir vereinfachen und wir müssen die Stellen besser ausstatten, finanziell und mit anderen Ressourcen, mehr personelle Ressourcen.
Sie haben gesagt, Rechtsstaat ist anstrengend. Herr Breyer aus Goslar hat uns geschrieben, und zwar folgendes. Dänemark ist ein demokratischer Staat, der die Migrantenzahlen und die hiermit in Zusammenhang stehenden Kriminalitätszahlen stark gesenkt hat. Folglich kann Deutschland dies auch, wenn man dies will. Dieses Wollen, schreibt Herr Breyer weiter, ist aber in einigen politischen und gesellschaftlichen Kreisen nicht vorhanden. Deshalb unterscheidet sich unsere Situation so sehr von derjenigen in Dänemark.
Ja, und wir sind natürlich ein wesentlich größeres Land als Dänemark, wo eben nicht zentral eine Entscheidung gefällt wird, die dann umgesetzt wird, sondern wir sind eben ein föderaler Staat, in dem völlig anders die Strukturen funktionieren. Ich finde das immer wieder interessant, wie häufig nach Dänemark geguckt wird, mit diesem so Verlangen in der Stimme, so können wir nicht mehr so sein
Friedrich
wie Dänemark.
Friedrich Merz hatte in der Pressekonferenz auch extra nochmal darauf hingewiesen, dass er eher Schweden mit der Frage von Grenzlänge und an mehreren Ländern als Vergleich heranzieht, als Dänemark mit einer Grenze und viel Wasser. Insofern verstehe ich, aber die Botschaft dahinter ist ja klar. Warum kriegt ein anderer demokratischer Nationalstaat in Europa etwas hin? Und das liegt einfach darin, dass es in Dänemark, wer genau hinguckt, andere Strukturen, andere Zuständigkeiten und ein anderes Commitment in der Gesellschaft dazu gibt, wie man mit irregulärer, aber auch mit normaler Migration umgeht. Ich möchte aber betonen, wer in Schleswig-Holstein diesen klassischen Verkehr nach Dänemark sieht, der hat aber auch sofort gemerkt, dass da Grenzkontrollen waren. Sofort. Und das ist natürlich was, wo es in Deutschland brauchte, bis wir auch in diesen Denkmodus kommen, dass auch Deutschland mit all diesen vielen Transitstrecken auch immer mal dazu kommt, wieder Grenzkontrollen zu machen. Bei uns ist der Prozess einfach länger. Wir sind auch föderaler aufgebaut. Das ist einfach nicht vergleichbar.
Braucht es denn auch, und ich bitte, auch wenn es vielleicht schwerfällt, um eine kurze Antwort, braucht es oder welche Veränderungen braucht es im Asylrecht oder im Aufenthaltsrecht?
Einmal mit dem Rotstift durchgehen.
Und klarere Zuständigkeiten.
Und, ja, also einmal mit dem Rotstift durchgehen.
Meinen Sie ehrlich?
Ja, tatsächlich. Also das ist mittlerweile ein so komplexes Instrumentarium, dass man es kaum noch benutzen kann. Also muss man es vereinfachen. Das ist Schritt Nummer eins. Dann muss man die Stellen, die es machen müssen, besser ausstatten. Schritt Nummer zwei. Und dann muss man die Zuständigkeiten reformieren. Eine unserer Vorschläge, die wir seit 2020 gebetsmühlenartig wiederholen und gebetsmühlenartig werden wir ignoriert, ist, dass die deutsche Rückkehrpolitik und Abschiebungen zentralisierter werden muss. Zuständigkeit primär bei den Ländern gerade, die das dann zusammen mit den Kommunen umsetzen, ist historisch gewachsen, aber nicht mehr sinnvoll. Man muss fragen, ist es denn sinnvoll, dass eine Bundesbehörde wie das BAMF die Entscheidung darüber fällt, ob jemand Asyl kriegt oder nicht? Aber dann geht der Vollzug dieser Entscheidung, soll dann bitteschön von Land und Kommunen gerichtet werden. Das ist doch überhaupt nicht sinnvoll. Man könnte doch sagen, was ist die Bundesbehörde, die zur zentralen Abschiebungsbehörde auch ertüchtigt werden könnte? Ja, könnte die BePol mehr Kompetenzen bekommen und in diese Richtung ausgeweitet werden? Natürlich kann das immer nur in Zusammenarbeit geschehen. Aber die Frage ist doch wirklich, ob die primäre Verantwortung bei den Ländern liegen muss, wenn wir bedenken, dass einige Länder das eben stringent organisiert haben, aber andere Länder einfach nicht.
Aber
auch deswegen, letzter Satz, auch deswegen sind Abschiebungen in Deutschland wahnsinnig ungleich und dadurch auch unfair.
Ja. Aber wenn sie es in Bundeshand lassen, muss es ja trotzdem der Vollzug, führen ja die Länder durch. Also sie, dann sind es ja doch wieder die Beamten von Herrn Kopelke.
Aber gibt ja Bestrebungen oder Ideen aus bestimmten politischen Lagern, die Bundespolizei zu einer sogenannten Abschiebevollzugsbehörde zu machen. Die Gewerkschaft der Polizei lehnt das ab, weil wir eine Polizei sind. Gefahrenabwehr, Strafverfolgung und eben nicht ausländerrechtliche Maßnahmen bzw. Asylverfahren betreiben. Aber diese Überlegung gibt es, weil dahinter muss auch sozusagen eine kraftvolle Organisation stecken, die Dinge tut und nicht im Dschungel der Nichtzuständigkeit sich jahrelang im Kreis gedreht wird. Das erleben wir an vielen Stellen in der Sicherheit, aber eben auch in allen klassischen Verwaltungszweigen, die es in Deutschland so gibt.
Und Dschungel der Nichtzuständigkeit ist, finde ich, der schönste Satz für ganz vieles, wie Migrationspolitik in Deutschland funktioniert. Und ich nenne das immer die organisierte Desorganisation. Ne? Es ist so, alle sind zuständig, aber keiner so richtig.
Das war übrigens auch Tenor der heutigen Pressekonferenz in Nordrhein-Westfalen in der Frage Zuständigkeit für diesen Solinger Fall. Reflexartig wurde gesagt, aber das BAMF hätte ja auch. Also es ist derzeit auch schwer zu ertragen, diese Schuldzuweisung, das Land, der Bund, die Kommune. Ja. Und das sehen wir politisch, dass genau dieser Wirrwarr eben auch politisch genutzt wird, aber am Ende völlig unklar ist, wer macht es denn jetzt?
Ja, genau, das passt ja, genau, das ist ja so, wie Sie es auch vorhin dargestellt haben, das und eben auch nochmal ganz wunderbar, wer da was wann machen soll. Ich will mal Herrn Doga aus Ulm dazu nehmen. Wunderschönen guten Abend, Herr Doga.
Gut. Hallo, guten Abend.
Wunderbar, dass Sie anrufen, mal mitreden. Deutschland diskutiert. Wir sind gerade bei dem Punkt Abschiebungen. Warum funktionieren sie, warum funktionieren sie nicht? Und Frau Rietig hat eben den historischen Satz gesprochen, man muss generell in dem ganzen Recht mal einmal mit dem Rotstift durch. Herr Doga.
Hallo. Ja, bevor ich jetzt hinsichtlich Abschiebung des und jenes eingehe, ich würde eigentlich erstmal grundsätzliche Frage stellen, warum kann man solche Probleme nicht von der Quelle aus bekämpfen? Ja, sprich, IS-Quellen sind ja bekanntlich Bundesnachrichtendienst, weiß bestimmt Bescheid, wo die Quellen sitzen. Ja, warum kann man solche Probleme nicht von der Quelle aus bekämpfen? Grundsätzliche Frage. Ja, wenn man deren finanzielle Hahn zudreht, glauben Sie, die würden weiterhin noch junge Leute, unschuldige junge Leute, Hirnwäsche unterziehen und solche Leute nach Ausland schicken, um irgendwelche Attentate zu üben? Ich nehme an, nein. Ja.
Guter
das
Punkt.
Ist die grundsätzliche Frage. Ja,
guter Punkt. Geldhahn zudrehen. Terrorismus muss man auch monetär austrocknen. Das ist auch ein Ansatz übrigens des heutigen Maßnahmenpakets. Das ist auch eine Idee der Bundesregierung, den Themenkomplex Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nochmal anders anzugehen. Natürlich spielt Geld in der Terrorismuswelt eine Rolle. Wer mehr Geld hat, hat mehr Waffen und kann mehr versprechen, kann größere Netzwerke bedienen und kann viel länger, intensiver terroristische Ziele verwirklichen.
Und was sagen Sie, Herr Yaldiz, passiert das schon? Sind die Geheimdienste da auf der richtigen Spur?
Mir kribbelt so ein bisschen in den Fingern bei der Diskussion, muss ich sagen. Also erstens die Diskussion um Abschiebung. Wir können uns da irgendwie in Paragraphen und Zuständigkeiten verrennen oder sagen, ja, das ist in Deutschland natürlich so oder so nicht gut organisiert, weil sich die Zuständigkeiten gegenseitig zugeschoben werden. Erstens, einen Syrer kann man nicht abschieben. Wenn man den nach Bulgarien abschiebt, dann passiert vielleicht in Bulgarien was, falls die Bulgaren überhaupt zulassen, dass man den abschiebt. Ich glaube, die meisten Fälle der Dublin-Regel funktionieren nicht, weil die Länder, in denen diese Menschen erst registriert wurden, sie nicht zurücknehmen wollen. Die wollen keine muslimischen Migranten, weil sie auch oftmals rechtspopulistisch sind und das ähnlich läuft, wie wir hier oft Debatten haben. Abschiebung ist nicht die Lösung. Abschiebung ist nur eine polemische, politische Aussage, um irgendein Problem wegzuwischen, was wir anders lösen müssen. Wir können
nur, wir wollen noch festhalten, Herr Yaldiz, der Mann hat ja das Recht gebrochen.
Dafür wird er auch
bestraft. Ja, der Mann hat das Recht gebrochen. In dem Augenblick hat der Mann das Recht gebrochen, wo er sozusagen als illegaler Migrant in Bulgarien registriert wurde. Aber sie hatten gesagt, In Bulgarien hat er zum ersten Mal europäischen Boden betreten, hat er natürlich nicht. Er ist irgendwo anders rübergekommen, über eine Route, entweder übers Meer oder über eine Landesroute. Der ist nicht in Bulgarien plötzlich aufgetaucht mit dem Flugzeug.
Den Boden der Europäischen Union.
Das ist nicht, ja, das kann ja sein, aber das kann ja sein, dass er irgendwo anders rumgetingelt ist, bevor man ihn dann endlich sozusagen erwischt hat, in Anführungsstrichen. Ja. Also diese Dublin-Regel funktioniert ganz oft nicht, weil die Länder die Geflüchteten nicht zurücknehmen. Dann wird so getan, als ob irgendwie die Migranten sozusagen die Quelle der Kriminalität wären. Das ist mitnichten so. Also Ausländerkriminalität ist nicht höher als Kriminalität von anderen, die hier leben, oder Bio-Deutschen oder wie auch immer man sie nennen will. Da müssen wir sozusagen ein bisschen auseinanderklamüsern und auch gucken, dass die Debatte nicht irgendwie polemisch wird in Richtung Abschiebung ist die Lösung, ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, dass wir uns darum kümmern, dass die Politiker in der Europäischen Union sich darum kümmern, dass diese Geflüchteten gleich verteilt werden. Wir müssen Menschen, die aus kriegsgebeutelten Ländern vor Krieg fliehen oder aus anderen Gründen der Verfolgung fliehen, politisch, religiös und so weiter, Aufnahme ermöglichen. So ist das Recht. Internationales Recht. Und wenn wir das nicht tun und einfach überall Grenzen oder Zäune ziehen um Europa rum, das wird übrigens auch nicht helfen. So, das ist ja, was Trump immer gesagt hat und alle anderen Populisten sagen, wir bauen eine Mauer um uns rum, dann kommen die nicht mehr rein, funktioniert nicht. Die finden andere Wege. Menschen versuchen ihr Leben zu retten, die finden irgendwelche Wege. Wir müssen gucken, wie wir damit umgehen und nicht sozusagen den schwarzen Peter irgendwie immer weiterschieben. Und wir müssen uns überlegen, wieso radikalisieren sich diese Menschen.
Ja, ja, ja.
Das ist eigentlich der Punkt. Und was man dagegen tun kann, beziehungsweise nicht nur irgendwie mit Repression. Natürlich gibt es die Sicherheitsbrille. Also würde ich, also nichts gegen unseren Polizisten in der Runde, würde ich seit 20 Jahren in der Sicherheitsbehörde arbeiten, hätte ich die Sicherheitsperspektive. Ist ja ganz klar. Und da ich in der Zivilgesellschaft arbeite, aber ich habe auch ein halbes Jahr beim BAMF gearbeitet, also ich weiß ungefähr, wie es da läuft. Und da läuft es nicht besonders gut, besonders wenn die Zahlen sehr hoch sind und man die schnell drücken muss, damit die Politik gute Aussagen tätigen kann. Da geht es drunter und drüber. Entschuldigen Sie meine klaren Worte, aber die Debatte ist nicht, wie wir abschieben, wie schnell wir abschieben. Nach Syrien können wir sowieso nicht abschieben. Und wenn wir ein anderes europäisches Land abschieben, dann passiert es halt da.
Das habe ich verstanden. Was Sie gerade gesagt haben, weil Sie eben sagten, Herr Yaldiz, Sie haben auch fürs BAMF mal gearbeitet. Dazu passt, was Julia Key auf YouTube gerade gepostet hat. Wie findet man denn hierzu eine Lösung, die zuständigen Ausländerbehörden mal nicht weiter belasten? Denn für Frau Key wirkt es so, als hätten diese Leute immer die Last der ganzen Bevölkerung zu tragen. Bricht sie mal eine Lanze fürs BAMF, aber auch für alle untergeordneten Landesbehörden. Sie haben jetzt mehrfach sehr deutlich gesagt, Herr Yaldiz, nach Syrien können wir nicht abschieben, nach Afghanistan können wir nicht abschieben. Das war ja zwischendurch mal eine Forderung des CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Frau Rietig.
Genau. Es wurden viele, ich glaube, die Stoßrichtung, die Sie gerade angebracht haben, ist natürlich völlig richtig. Abschiebungen sind nicht die Lösung. Ich würde aber stark widersprechen, dass Abschiebungen nicht die Lösung sind, sondern Abschiebungen sind halt ein Teil der Lösung. Ja? Und wir sind eingeladen, auch um über Abschiebungen zu sprechen. Und hier geht es spezifisch, in Solingen ging es um den Fall, dass es eben eine gescheiterte Abschiebung war, die letztendlich dazu führte, dass diese Person noch im Land war. Deswegen finde ich es schon legitim, dann auch genau dazu zu sprechen. Auch diese Aussage, es ist aber internationales Recht und Leute müssen Schutz finden. Ja, natürlich, da haben Sie auch völlig recht. Aber auch das internationale Recht hat natürlich Grenzen. Ja. Und dann noch der Punkt zu Dublin. Sie sagten, Dublin funktioniert ja nicht. Dublin ist zahmer Hund. Das stimmt natürlich auch völlig. Ja. Und es funktioniert in weniger als 10% der Fälle. Aber hier funktionierte es ja mal. Ja. Also Bulgarien war ja bereit, diese Person zurückzunehmen. Das war einer von den Fällen. Und dann ist es aber wieder in Deutschland gescheitert. Also die Schuld kann ich jetzt wirklich beim besten Willen in diesem Fall nicht bei Dublin sehen. So, und jetzt aber zur Frage, Syrer kann man nicht abschieben. Stimmt das eigentlich? Nein, stimmt nicht. So, Syrer kann man selbstverständlich innerhalb Europas abschieben und da hat er alles völlig recht, dass das vielleicht gar nicht so viel bringt, weil natürlich Leute, die innerhalb Europas abgeschoben werden, sich sofort in Flixbus setzen können und abends wieder in ihrer Unterkunft sind und nach dem Zimmerschlüssel fragen können. Das ist übrigens das Zitat einer Frau, die ich interviewt habe zu diesem Thema und der genau das passiert ist. So. Selbstverständlich ist es aber so, dass Syrer derzeit nicht abgeschoben werden, genauso wie Afghanen. Aber natürlich sie in ein williges Drittland unter Umständen abgeschoben werden können. Und das ist ja der Grund, warum das Bundesinnenministerium derzeit in Gesprächen ist, mit verstärkt, unter anderem mit Usbekistan, aber natürlich auch mit anderen Ländern, weil es immer wieder vorkommt, dass eben bestimmte, das ist dann meistens Straftäter, dass man sagt, okay, wir wollen auf jeden Fall eine Lösung für diese Person finden und im Wissen, dass wir nicht in das Herkunftsland abschieben können, müssen wir uns ein anderes Land suchen. Also insofern auch das geht natürlich. Und ich glaube aber, die Debatte in Deutschland geht eben auch immer stärker in die Richtung, ja, können wir denn wirklich nicht nach Syrien selber abschieben? Und da würde ich jetzt eben sagen, vorsichtig, es gibt einfach mehrere Hürden und da geht immer vieles durcheinander. Hürde Nummer eins ist erstmal, gibt es einen Abschiebestopp in ein Land?
Ja.
Und der Abschiebestopp wird oft verhängt von Bund und Ländern, wenn zum Beispiel ein Bürgerkrieg herrscht. Deswegen galt für Syrien auch von 2012 bis 2020 ein Abschiebestopp. Der wurde dann aber auslaufen gelassen. Das heißt, es existiert kein Abschiebestopp nach Syrien, aber wir haben keine diplomatischen Beziehungen mit Syrien. Das heißt, das ist Hürde Nummer zwei, die praktisch, das praktische Hindernis. Ja.
Und ich denke mal, das ist dann auch eben, das ist auch Hürde Nummer zwei, wie Sie sagen, ein praktisches Hindernis. Und ich denke, ähnlich gilt es ja für Afghanistan, wo eben niemand mit den Taliban verhandeln möchte.
Genau.
Ich will jetzt aber mal, weil ich hier mit einem Auge immer auf die Telefonanlage schiele, ich will jetzt endlich Frau Kielau dran nehmen. Die ruft aus Büchen an, in Schleswig-Holstein. Frau Kielau, sind Sie noch dran? Sie sind schon so lange in der Leitung.
Ja, ich lausche interessiert.
Das freut mich. Und Sie, Sie sagen, also Sie haben auch eine Idee, wie es vielleicht dann doch, also wir sind eigentlich bei Abschiebung, aber ich meine, dass Sie haben Sie auch zur Abschiebung eine Meinung? Weil ich sehe, dass Sie eigentlich über Integration sprechen wollen.
Genau, ich bin ja schon eine ganze Weile in der Leitung. Also zum einen finde ich, vielen Dank für die Sachlichkeit in dieser Diskussion hier. Mir fehlt einfach die Informiertheit und die Sachlichkeit in der öffentlichen Debatte. Ganz egal, ob gewisse Politiker sich dazu äußern, die das teilweise auch sehr uninformiert tun oder ob es jetzt auch medial aufgearbeitet wird. Mein Ansatz ist, sicherlich liegt jetzt hier ganz klar der Fokus auf dem Terrorangriff in Solingen, aber das ist ja jetzt ein Einzelfall aus einer großen Gruppe und jetzt wird wieder sehr viel über Abschiebung gesprochen und mir gefällt im Moment dieses Ausgrenzende nicht. Selbstverständlich gibt es Fälle, wo Abschiebungen erforderlich sind, nötig sind. Und da haben wir, glaube ich, eine unglaubliche Vielschichtigkeit, wo die Europäische Union sehr aktiv werden müsste, um überhaupt Abschiebungen aus Deutschland konkret zu ermöglichen, weil es scheitert ja einfach häufig an fehlenden Regelungen oder Umsetzung auf europäischer Ebene. Aber worum es mir geht, ist, es wurde vorhin mal die resiliente Zivilgesellschaft erwähnt. Das ist verloren gegangen. Wir hatten mal Phasen, sowohl als die ukrainischen Flüchtlinge kamen, als auch 2015, dass sich viele Menschen sehr intensiv auch mit Flüchtlingen beschäftigt haben. Und es geht ja auch um die Frage, hätte das verhindert werden können. Und ich glaube, persönliche Kontakte, ich fühle mich hier auch willkommen, ich fühle mich gesehen, ich bekomme hier Möglichkeiten, mich als Mensch auch zu entfalten, als Flüchtling. Das ist wahnsinnig wichtig. Diese jungen Männer, die ja manchmal die Probleme machen oder häufig genug Probleme machen, die brauchen männliche Vorbilder. Die haben keine älteren männlichen Vorbilder in den Flüchtlingsunterkünften. Die klucken untereinander. Die brauchen Menschen, die kommen, die sagen, du, ich wohne hier, ich bin biodeutsch oder wie auch immer oder selber vor 10 Jahren geflüchtet und habe mich hier jetzt zurechtgefunden. Ich nehme dich an die Hand, komm mit mir, was machst du gerne? Lass uns mal was erleben, lass uns zusammen sein, lass uns Sprache lernen. Die Leute müssen die Chance haben, in die Gesellschaft zu kommen. Sie müssen sprechen lernen können, sie müssen Kontakte knüpfen können. Ich habe früher als Schülerin, ist viele Jahre her, als Schülerin habe ich Haushaltshilfe gemacht, Hausaufgabenhilfe gemacht mit geflohenen Kindern. Und das waren damals Kinder aus der Osttürkei, das waren Aramäer, das ist schon ewig her. Und ich habe in diesen Familien gesessen. Ich habe die Paschas, die Eltern vor dem Fernseher sitzen sehen. Ich habe die Kommentare der Brüder gesehen. Ich habe mit den Mädchen gesprochen. Ich habe mit den Müttern gesprochen. Ich habe gesagt, wo kommt ihr her? Wie habt ihr gelebt? Sie haben mir erzählt, aus dem schönsten Land der Welt. Und dann habe ich gesagt, habt ihr denn noch Verwandte? Da kann man die besuchen. Ich bin hingefahren, ich habe die Leute besucht. Ich war in Syrien, ich war in der Osttürkei, ich war in Rumänien. Ich habe die Herkünfte der Flüchtlinge gesehen. Und ich sehe sie als Menschen und nicht als die da kommen, die Illegalen. Die sind hier nicht willkommen, die müssen wieder weg. Wie geht das ganz schnell? Oh Gott, sind die kriminell. Ganz, ganz viele von denen sind einfach Menschen.
Ja.
Einfach Menschen und die sind verzweifelt. Und wenn jemand ganz richtig verzweifelt ist und wenn das ein junger Mensch ist, dessen Gehirn noch nicht fertig ist, der noch nicht 25 ist oder noch nicht 30 ist, der flippt ihnen, wenn sie Pech haben, einfach aus. Und dann ist Abschieben viel zu spät. Da hätte viel vorher jemand sein müssen, der sagen müssen, hey, du bist ein Mensch. Wir nehmen dich hier in die Gesellschaft mit rein.
Na, Frau Kielau, das hat sich ja echt gelohnt, darauf zu warten, bis Sie endlich dran sind. Vielen herzlichen Dank. Da haben Sie ja wirklich viele Punkte jetzt genannt, die wir also alle jetzt im Prinzip nochmal zusammengetragen, die wir hier jetzt in den vergangenen anderthalb Stunden besprochen haben beim Mitreden Deutschland diskutiert. Ich gucke auf die Uhr, wir haben nur noch 3 Minuten. Ich habe aber noch eine ganz kurze Frage, weil Solingen auch, glaube ich, die Solingen und auch viele andere Vorfälle, die Menschen einfach verunsichert. Die sind nicht in der Lage, so wie Frau Kielau, zu sagen, Mensch, das sind doch nur Menschen. Wenn ich morgen auf Stadtfest gehe, Frau Rittig, und sage, ich traue mich, irgendwie traue ich mich nicht, ich weiß nicht so recht. Oder Herr Kopelke.
Ich habe eine Antwort. Gehen Sie zum Stadtfest, sprechen Sie die Polizistin oder den Polizisten vor Ort an, suchen Sie das Vertrauen und dann gehen Sie mit den Leuten, mit denen Sie dieses Stadtfest besuchen, richtig schön feiern.
Darf ich hinzufügen, sprechen Sie nicht nur den Polizisten an, sprechen Sie doch mal den an, von dem Sie irgendwie denken, ich weiß nicht, ob der Deutsch spricht. Machen Sie das doch mal. Ja? Also ich fand dieses Plädoyer, was wir gerade gehört haben, ein wunderbares Plädoyer und das ist völlig richtig, weil natürlich gucken wir hier auf den Einzelfall und eben nicht auf die überwältigende Mehrheit von Menschen, die friedlich in unser Land kommen. Auch übrigens die überwältigende Mehrheit von Menschen, die legal in unser Land kommen. Ja, das ist eben das Problem. Wir reden über Migration nur, wenn es Probleme gibt und nie, wenn es gut läuft. Und deswegen gehen Sie aufs Stadtfest, feiern Sie und sprechen Sie mit den Leuten, egal wie sie aussehen.
Und Herr Jaldes, Sie kommen auch mit aufs Stadtfest und feiern und reden mit allen Leuten.
Ja, ich komme auch mit. Ich rede gerne und höre gerne zu.
Das war Yunus Yaldız, Islamwissenschaftler. Viktoria Rittig war hier, sie ist Leiterin des Zentrums für Migration bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und Jochen Kopelke, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der Polizei. Ich danke vor allen Dingen Ihnen für Ihre vielen Anregungen und für Ihre vielen Fragen. Sie haben mitgemacht beim Mitreden, Deutschland diskutiert. War eine tolle Runde. Wirklich einen ganz, ganz herzlichen Dank. Bin überwältigt, wie viele Leute wieder angerufen haben, geschrieben haben, Posts geschickt haben. Der Abendtalk, der Inforadius der ARD, heute aus Berlin vom RBB24 Inforadio. Danke übrigens auch an meine Redaktion und an die lieben Kollegen von Bild und Ton. Und kommenden Montag kommt Mitreden. Deutschland diskutiert übrigens zum ersten Mal von den Kollegen vom MDR in Leipzig. Ja, passenderweise der Abendtalk nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen. Dann passenderweise kommt er eben aus Sachsen. Also bis Montag. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, es wird ein bisschen kühler in der Nacht. Gute Nacht. Sabine Dahl sagt Ade.
Mitreden.